The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Und mit ihr, Carla. Heute zu Gast Independent-Regisseur Enrico Salla über seinen neuen Film Im Zeichen des Drachen. Schönen guten Abend, liebe Carla.
Schönen guten Abend.
Ja, wie schön, Carla. Wir treffen uns heute hier, ich weiß nicht genau wann, wie ich es ausstrahle, aber es ist die vorletzte Aufzeichnung vor der großen Sommerpause.
Genau, bevor wir Sommerferien haben quasi.
Ich mich auch meinem neuen Filmprojekt widme. Das ist jetzt auch eine tolle Überleitung zu unserem heutigen Gast, aber ich habe schon überlegt, wenn ich mein Filmprojekt mache, welchen Job übernimmst du?
Weiß ich nicht ganz genau. Ich bin eigentlich nicht so gut gemacht, glaube ich, für sowas, aber ich übernehme gerne alle Rollen. Also im schlimmsten Fall mache ich im Nachhinein sauber oder sowas. Also irgendeine Rolle wird sich für mich schon finden, ne? Also,
achso, ich dachte, du übernimmst alle Rollen vor der Kamera.
Also ja, das natürlich auch. Das lässt sich, glaube ich, alles einrichten. Ich glaube, da mache ich mir nicht so Sorgen.
Aber jetzt trotzdem mal generell gefragt, bist du denn eine Filmmaus? Also guckst du viele, ich meine, wir wissen ja, du guckst viel Fernsehen, du guckst Bergdoktor und so ein Zeug, aber guckst du auch viele Filme? Gehst du ins Kino?
Ja, ich gehe gerne ins Kino und ich gehe auch immer mal ins Kino. Besonders, ich bin ja so ein Filmfestmensch durch meine Eltern, deswegen bin ich da ja immer, das ist ja jetzt auch im August wieder in Ludwigshafen, da sehe ich dann immer ganz viele Filme und da kommt auch so ein bisschen mein inneres Interesse daher, glaube ich, dass so neue Filme auch mal zu sehen oder Filme, die jetzt nicht unbedingt so super bekannt sind, die jetzt, also diese Blockbuster halt, die im Kino laufen, aber ich finde schon auch viele Filme im Kino interessant, also doch. Und ich schaue mir natürlich auch, wenn es natürlich der persönliche Tod von jedem Kino im Ort ist, schaue ich natürlich schon auch viel auf Netflix. Also das ist natürlich schon auch praktisch einfach, muss man sagen. Also wenn man da schon so ein Abo hat, dann lohnt sich das natürlich auch, da halt dann diese 12 €, die man im Monat bezahlt, dann auch auszunutzen und immer mal einen Film zu schauen. Ich schaue tatsächlich auch lieber Filme als Serien, weil der Film dann irgendwie so abgeschlossen ist und dann muss ich mich nicht so darauf einlassen. Und wenn man dann manchmal so Serien sieht, die irgendwie schon so 12 Staffeln haben mit jeweils 20 Folgen, dann bin ich so, okay, das schaffe ich doch niemals. Also, und das ist dann auch irgendwie so ein Commitment, was man da mal hat. Und das finde ich bei einem Film ganz angenehm. Das ist wie so ein One-Night-Stand, weißt du? Dann schaust du ihn dir an und dann ist auch wieder vorbei. Und dann kannst du, wenn du willst, noch einen zweiten Teil schauen. Also nochmal sehen, aber du musst auch nicht. Also eigentlich total schön, ja.
Gut, jetzt ist es ein bisschen indiskret geworden, aber also ich hatte, glaube ich, noch nie einen One-Night-Stand, von daher kann ich da gar nicht mitreden. Aber wir wollen es nicht auf dieses Thema, also wollen wir gar nicht.
Nee, aber es ging mir so ums Prinzip. Es ging mir so ums Prinzip dahinter. Ich finde, Filme sind ein gutes Prinzip, ja.
Also doch, Filme sind wie ein One-Night-Stand, ja.
Ja,
Filme sind wie ein One-Night-Stand.
Du schaust auch gerne.
Ja, absolut. Ich habe ja hier mit Film-Talkshows angefangen auf YouTube und hatte vorher meinen Langfilm geplant. Also ich habe Kurzfilme früher gemacht und Filme sind mein Leben. Ich habe eine ganze, hinter meinem Vorhang ist hier eine riesige Blu-ray-DVD-Kollektion, wie bei allen alten Säcken, also die mit Filmen groß geworden sind. Und weil ich auch gerne haptische Medien mag, dann würdest du tot umfallen, wenn du mich hier besuchen würdest. Ja, würdest sagen, was soll das? Ja, was soll das?
Und, ist das ein Creep oder was?
Ja, natürlich. Naja, gut, das ist für mich wie Bücher, weißt du? Andere haben eine Bibliothek, ich habe einfach eine Filmsammlung.
Ja.
Ich kann einfach hingehen, weil Netflix wirft manchmal Filme raus aus dem Programm oder irgendwie, die sind nicht mehr erhältlich. Ich muss mich davon nicht abhängig machen. Ich gehe einfach dahin und dann gucke ich, was ich will, theoretisch.
Ja.
Weißt du? Ja. So. Und hast du einen Lieblingsfilm, Carla? Das ist immer eine blöde Frage. Aber sag mal, ja?
Ja, mein Lieblingsfilm ist Paddington. Paddington 2 aber. Also ganz speziell Paddington 2. Dann mein Zweitlieblingsfilm ist Paddington 1. Und dann kommen ein paar andere und dann mein Drittliebling. Also danach kommt dann Paddington 3. Also Paddington 2, der Film ist wirklich... Oh, mein... Das ist
also der Bär,
alles für mich.
Ja, der Bär.
Ja, Paddington, der Bär, ja. Und deswegen, also... Doch, das ist, da gehe ich, ich habe diesen Film schon so oft gesehen. Und
aber das ist ja schon so kommerzielles Kino. Ich hätte jetzt bei dir gedacht, du guckst dir vielleicht so kleine, ganz politische, independent, im Keller gefilmt mit zwei Darstellern oder einem Darsteller, der sich den ganzen Tag aufregt über, nein?
Nein, nein. Ich glaube, ich wäre gerne so,
ja.
Weil das wirkt auf jeden Fall vielleicht ein bisschen intelligenter, als wenn man sagt, Paddington ist der Lieblingsfilm. Es wirkt auf jeden Fall besser, wenn man sagt, ja mein Gott, ich liebe solche kleinen Filme. Aber welchen Film ich auch total gut fand, ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß, ich glaube Perfect Life oder irgendwie sowas, dieser japanische Film, der letztes Jahr rauskam, über den einen Herrn, der Klo putzt, also Toiletten putzt und damit aber total zufrieden ist. Und es kam auch bei uns in so einem Programmkino, kam das hier in Darmstadt. Und das war total schön. Das war auch der Film hat mir es auch sehr angetan. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich fand den Film besser als Paddington, weil es gibt nichts Besseres als Paddington.
Okay, das war schon ein Arthouse-Geheimtipp, also Perfect Life über einen Mann in Japan, der Toiletten putzt. Das klingt schon mal gut.
Ja, ich weiß nicht, ob es Perfect Life heißt, aber es war eigentlich, der ist bekannt gewesen. Also der ist schon durch. Also
dann googelt einfach dieser japanische Mann, der Toiletten putzt. Ja. Das klingt spannend. Ich gucke es mir vielleicht nach der Sendung direkt an, ja.
Ja, es ist kein ultra spannender Film.
Nee, aber es ist Toilettenputzen, so, aber kann vieles beinhalten. Es ist ja nicht nur spannend, sondern deswegen.
Ja, und es wird auch gar nicht viel geredet in dem Film, sondern es geht mehr darum, um die Zufriedenheit eines einfachen Menschen. Das ist was
absolut,
sehr Beruhigendes.
Absolut, ich finde es auch, ja. Weil wenn die Toilette glänzt am Ende, ist man auch glücklich, finde ich.
Ja, man hat ja meistens auch noch ein bisschen mehr in seinem Leben als nur den Job. Also, Gott sei
toll,
Dank.
Toll, das war eine Metaebene. Also, pass auf, Carla, wir holen jetzt gleich mal unseren Gast rein. Der ist Filmemacher und der ist ein Independent-Filmemacher, hat jetzt ein neues Projekt, das ist schon abgedreht, ist in der Postproduktion, das heißt Im Zeichen des Drachen. Errol Sander spielt die Hauptrolle. Hat der eigentlich je beim Bergdoktor mitgespielt, der Errol Sander? Aber
nicht,
du kennst den, oder? Hast du ihn schon mal?
Ich habe den, also mir kommt das Gesicht bekannt vor, aber ich weiß nicht, ob es ist, weil er so ein Gesicht hat, was so Norm ist, oder ob ich ihn wirklich schon mal gesehen habe. Aber es ist mir jetzt nicht ins Gesicht gesprungen quasi.
Okay, aber er hat auf jeden Fall in ganz vielen deutschen Fernsehfilmen mitgespielt. Und wir holen ihn rein und dann, also wir holen jetzt nicht Errol Sander rein, sondern den Enrico Saller. So heißt der Regisseur, wir freuen uns, ja. Und da ist der Regisseur Enrico Saller. Herzlich willkommen, lieber Enrico, wir freuen uns.
Ja, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Also, wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen was über dich erzählt. Du bist Regisseur, du bist Fotograf auch, du bist Drehbuchautor, Produzent, auch dein eigener Produzent, gell, kann man sagen. Und du hast jetzt einen Kinofilm, ich sag mal Kinofilm, das ist mal ein großes Wort, da reden wir gleich drüber, aber einen Film abgedreht, Im Zeichen des Drachen heißt er, so sind wir auch in Kontakt gekommen. Ich finde das super spannend. Es gibt wenige deiner Art, oder? Independent-Regisseure, die so ihre eigenen Projekte auf die Beine stellen. Kennst du viele?
Also es gibt natürlich eine kleine Independent-Szene, die kennen sich untereinander. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele tolle, talentierte Leute. Aber du hast schon recht, es sind sehr, sehr wenige. Es ist natürlich nicht so das Klassische. Also in Deutschland ist es ja eigentlich so, dass du die Filme über Filmförderungen oder Sender finanzierst. Und Independent ist schon eine schwere Reise. Deswegen sind wir auch sehr, sehr wenige, die Reise antreten, ja.
Hast du denn, also jetzt dieser Im Zeichen des Drachen, der ist auch ohne Filmförderungsgelder entstanden?
Genau, also ohne offizielle Filmförderung. Also wir haben zwar Förderung bekommen, aber es sind kleinere, wie zum Beispiel Bezirk Niederbayern. Also es betrifft eher Kulturförderungen, aber eben nicht eine FFF-Filmförderung.
Habt ihr da eingereicht bei den Filmförderungsanstalten?
Bei der FFF Bayern haben wir es versucht in dem Vorgespräch und ja, man merkt, dass eigentlich keine Chance da war. Und wir haben ein vorheriges Projekt eingereicht und das wurde auch abgelehnt. Aber da gibt es ein paar verschiedene Kriterien, warum das eben so ist.
Aber ihr habt ja schon, also jetzt muss man sagen, das ist ja bei diesem Film auch eine tolle Cast. Also Errol Sander spielt eben da die Hauptrolle.
Genau, ja.
Nastassja Kinski ist auch dabei. Das finde ich ja persönlich toll. Das überzeugt ihr aber nicht.
Ja, wir haben einen fantastischen Cast. Ich weiß nicht, hast du von dem Film Hundshut auch schon mal was gehört?
Nein.
Nicht? Das ist eben auch, weil du es von der Independent-Szene gefragt hast. Ich kenne ihn ganz gut, er geht auch einen ähnlichen Weg wie ich und hat auch in Bayern einen Film gedreht und auch mit einer großen Besetzung. Christine Neubauer, Christian Tramnitz, also man meint, das funktioniert. Er hat eingereicht und ist auch abgelehnt worden. Also es ist so, dass es bei Filmförderungen geht es nicht primär um den Cast. Der Cast ist zwar sehr, sehr wichtig, aber es geht vor allem darum, wer reicht ein. Welche Produktionsfirma oder welcher Filmemacher reicht ein?
Ja, ich weiß. Ich glaube auch, dass es, wenn die Produktionsfirma kennen, gell, die auch schon mal dort eingereicht hat, dann macht es das Leben leichter, glaube ich.
Genau. Also es ist ja meistens so, wenn man sieht, wer natürlich die Förderung bekommt, das sind natürlich die Etablierten, ganz klar. Und dann muss man natürlich auch schauen, welche Geschichten werden gefördert. Wir sind jetzt so ein bisschen ein Crime-Thriller. Das ist auch ein Genre, was ja in Deutschland nicht ganz so gern gesehen ist.
Ja, klar. Also früher habe ich ja auch immer so gesagt, irgendwie es sind eher, man muss dann irgendwie ein Drama machen, in Zeiten des Nationalsozialismus oder
Tatsächlich, da hast du die größten Chancen. Ja,
ja, genau.
genau. Das ist immer noch so, ja.
Oder über die Stasi oder so in der DDR, in der ehemaligen. Das kommt dann ganz gut an, weil natürlich auch möglicherweise, also je nachdem nach Fördertöpfen eben also sind auch ja eben Politiker zum Beispiel mit, die im Grunde, also die nicht direkt entscheiden, aber so ein Gremium es dann gibt teilweise, die sich
Also du
natürlich
kennst
nicht.
dich schon ganz gut aus mit
Ja, ich habe früher,
Filmförderung.
ich habe ja früher so Kurzfilme auch gemacht. Ich habe ja auch schon alles hinter mir mit diesen ganzen Einreichungen und so weiter. Ich wurde auch abgelehnt übrigens, aber ist lange her. Ich bin darüber hinweggekommen, auf jeden Fall. Und die können sich, glaube ich, natürlich mit sowas eher schmücken. Also die können natürlich mit so einem, sagen wir mal, NS-Drama vielleicht dann später, wenn das irgendwie einen Preis gewinnt, eher sagen, boah, das haben wir hier als Filmförderungsanstalt gemacht, als wenn man sagt, hier, wir haben hier so ein Genre Serienkiller-Film
Genau,
produziert, ja.
also genauso ist es mit den Preisen, das sprichst du eben richtig an. Die Gremien schauen natürlich auf Stoffe, die jetzt nicht primär Mainstream sind. Also das ist jetzt kein Stoff, der wahrscheinlich ein Kinohit wird. Solche gibt es natürlich auch, werden auch gefördert, aber primär werden Stoffe gefördert, die Festivalchancen haben, die eben Chancen haben auf Preise, sozialkritisch sind, schwere Themen sind, Botschaften geben wollen. Das hat oft nicht das Zielpublikum. Also ich würde sagen, wir treffen die Menschen, den Mainstream, die Leute, die den Film auch schauen würden. Gefördert wird aber eben sehr viel, was kulturell wertvoll ist.
Das ist so ein bisschen dieses Ungleichgewicht, gell? Dass man sagt, da kommen dann Filme, werden gefördert, die aber im Grunde guckt die keiner. Das ist ein bisschen, finde ich, das Problem, ja.
Das ist echt ein Problem. Also ich glaube, es gibt, man schafft es nicht mit den Themen. Man schafft es nicht mit diesen Themen, dass du wirklich Menschen begeisterst und dafür gewinnst, dass du sie anschaust. Also ich verstehe, warum es diese Geschichten gibt. Ich würde sagen, man braucht nicht ganz so viele davon, aber okay, kann man gerne machen. Aber es findet halt nicht das Zielpublikum, ja. Und ich glaube, das fehlt halt der deutschen Landschaft. Wenn du jetzt hier einen Horrorfilm hättest, einen Thriller hast, dann schauen die Deutschen auch gerne deutsche Filme. Und das ist ja, jetzt wird es langsam besser, seit Streaming hier ist. Aber ansonsten gibt es ja oft diese Vorurteile, typisch deutscher Film. Hat auch sehr viel damit zu tun, mit den Förderentscheidungen.
Ja, gut, und natürlich auch so, also ich glaube, es ist natürlich auch ein bisschen so die Geschichte, die deutsche Geschichte, die dann Fernsehen, also man hat natürlich, das ist halt auch so ein Schwergewicht, so dieser Tatort-Look, den man hat, wo man vielleicht dann auch denken, deutscher Krimi oder Crime-Thriller, der in die Kinos kommt, ist vielleicht, also den muss man, wenn man von so einem klassischen Tatort muss man das ja erstmal abheben, ja. In den
Genau,
Köpfen
genau,
auch, ja.
genau, genau, das stimmt. Tatsächlich ist es so mit einem Krimi, wenn du auf einen Krimi gehst, hast du immer noch mehr Publikum, als wenn du sagst, es ist einfach nur ein Thriller. Also bei einem Thriller wirst du eben sehr abgeschreckt, wenn er nicht aus den USA kommt. Ein Krimi ist was, mit dem identifiziert man sich in Deutschland, wie man ja sieht. Also ich meine, der Tatort hat 9, 10, 11 Millionen an Quote. Ist natürlich sehr, sehr beliebt hier. Man kann sich relativ leicht abgrenzen davon. Ich weiß nicht, bist du Tatort oder seid ihr Tatort-Zuschauer?
Die Carla schon, gell, Carla?
Ja, doch,
Ja.
doch. Also
Okay.
schon
Ich nicht so.
eigentlich. Also ich kann mich dafür auch schon begeistern eigentlich. Also
Okay,
ich finde Tatort schon
gut.
gut.
Gut, aber da kennst du es ja, die laufen ja relativ ähnlich ab. Also es ist ja immer ein Muster und es ist sehr viel mit Befragungen. Deswegen ist es relativ einfach, dass man sich tatsächlich abgrenzt davon. Also ich glaube tatsächlich, so wie wir es jetzt machen mit einem Crime-Thriller, ist es ganz gut. Du hast einen Krimi. Ein Krimi ist sehr, sehr beliebt hierzulande und gleichzeitig kannst du mit Thriller-Elementen spielen und du kannst dich auch abgrenzen von dem Tatort, indem du mehr dem amerikanischen Kino dich einfach widmest.
Aber darf ich jetzt mal ganz kurz so dumm fragen, was jetzt der konkrete Unterschied zwischen einem Krimi und einem Thriller ist? Also was sind Elemente, die fürs eine oder fürs andere sprechen? Weil in meinem Kopf ist das eine einfach nur ein bisschen extremer als das andere, mit ein bisschen mehr Blut und so, aber.
Ein Krimi steht natürlich für das Ermitteln. Also es in erster Linie, es gibt einen Todesfall und ein Ermittler macht sich auf und befragt. Meistens, gerade beim Tatort, ist es ja so, man geht von Befragung zu Befragung, bis irgendwann die Lösung kommt. Ein Thriller arbeitet halt viel mit Spannungselementen, Lebensangst, man wird verfolgt, man weiß nicht, wer ist wo, wer ist was. Da ist natürlich alles viel, viel subtiler auch manchmal. Und du spielst eigentlich mit der Angst und mit den Überlebenschancen. Weil bei dem Krimi ist es so, meist ist jetzt der Ermittler nicht wirklich gefährdet. Also du weißt, er macht jetzt seine Befragungen und irgendwann führt es dazu, dass er zu einer Lösung kommt und dann geht es ziemlich schnell. Das ist ein typischer Krimi. Genau, und Thriller ist eben da komplett anders. Beim Thriller weißt du nicht, was passieren könnte. Du kannst Angst haben um den Hauptdarsteller, du kannst nicht vorhersehen, was passiert und du spielst sehr, sehr viel mit Spannung. Also das ist mal so ganz grob.
Ja, okay. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber eigentlich ergibt es Sinn, ja. Weil es stimmt schon, Tatort besteht sehr daraus, irgendwie Befragungen zu haben. Und ich schaue auch manchmal
Genau.
Rosenheim-Cops, das ist ja dann mehr so Vorabend. Und das ist ja noch einfacher. Das ist ja, da weißt du ja noch mehr, dass um 20:10 Uhr auf jeden Fall irgendjemand
Genau.
gefasst ist und so. Da weißt du es nur
Genau.
noch mehr als beim Tatort. Da ist der Tatort
Genau,
ja noch
das ist eher
experimentell.
ein Schema, kann man sagen. Genau, bei einem
Ja,
Thriller weißt du nicht,
ja.
was passiert.
Okay, ja, krass.
Genau.
Ja,
Interessant.
und ein Thriller ist auch, spielt nicht zwangsläufig in so einem Polizeimilieu. Ich würde sagen, Krimi
Total.
hat man so im Kopf, das ist immer so ein Polizeimilieu. Ein Thriller kann alles Mögliche sein,
Genau,
eigentlich.
kann komplett alles sein, total.
Jede,
Also,
ja,
genau, du
genau.
kannst den Thriller hier drehen, wie du jetzt aus deiner Podcast-Studio gerade flüchtest.
Ja, genau.
Eben, genau, ja.
Genau. Ja, es gibt ja tatsächlich gibt es immer mehr solche online, so auf online gemachte Filme, ja, wo es immer nur über so Bildschirme geht. Das habe ich jetzt gerade einen Trailer gesehen zu irgendwas, wo einer dann immer irgendwie, so Horror, also auch im Horrorbereich gibt es ja sowas. Dann der eine dann im Zoom-Gespräch, was weiß ich, der macht eine Transformation zu einem Dämon oder keine Ahnung. Sowas
Ja,
habe ich gerade letztens gesehen.
ich meine es einfach ehrlich, das entspricht unserer Zeit.
Ja.
Jeder hier hängt ganz, ganz viel an Laptops, an Handys. Ich glaube, da passt das ist einfach der aktuelle Zeitgeist.
Was ist denn dein Antrieb, wenn du solche Filme dann schreibst und auf den Weg bringst? Das ist ja kein einfacher Weg, den du oder den ihr da geht. Das ist, du teilst ja auch die Regie, gell? Mit deiner Lebensgefährtin, habe ich
Genau,
gesehen.
genau, genau. Wir
Ja,
teilen uns zum ersten Mal haben wir uns die Regie geteilt, genau.
sehr schön, sehr schön. Und was ist der Antrieb, dass du sagst, ich möchte gerne auch ein bisschen die deutsche Filmkultur bisschen anstoßen oder verändern oder ist, weil ich meine, wir haben ja jetzt so ein bisschen über die Gegebenheiten gesprochen, es ist ja nicht so einfach. Dann dazu hat sich das ganze Filmverhalten, Kinoverhalten, das mit Streaming und so weiter, das hat sich alles so stark verändert, dass man ja eh noch überlegen muss, was ist heutzutage noch ein Kinofilm im Gegensatz zu vielleicht früher eben, weil es auch so eine Überproduzierung gibt. Was treibt dich da oder was treibt euch da an?
Ja, das stimmt. Genau, also du sprichst es eben an mit Streaming. Ich glaube, als vor 5, 6 Jahren Streaming nach Deutschland gekommen ist, haben die auch gezeigt, was kann die deutsche Filmlandschaft wirklich? Also es gab so viele tolle Hits jetzt aus Deutschland heraus, was die Leute gar nicht geglaubt haben. Und Zuschauer sind natürlich immer weiter vom Fernsehen weggegangen. ARD, ZDF kämpft da wirklich ziemlich mit Quoten. Klar, also lineares Fernsehen wird sowieso immer schwieriger. Die Zukunft liegt in der Mediathek. Aber es wird auch in den Stoffen sich ändern müssen. Also ich würde jetzt mal grob sagen, wir machen jetzt den Krimi der Zukunft, der in 10 Jahren wahrscheinlich auf ARD ein Standard wird. Der Krimi aktuell funktioniert, glaube ich, seit 20, 30 Jahren nach einem ähnlichen Muster oder wahrscheinlich noch länger. Das wird sich aber wahrscheinlich nicht halten können. Also es muss sich was verändern und ich denke, wir sind eher, also nicht nur ich, also es gibt ganz viele junge, talentierte Filmemacher, wir versuchen so ein bisschen das neue deutsche Kino herauszubringen und ich denke, in ein paar Jahren wird es auch Standard werden. Und genau, was ist die Motivation? Eigentlich genau das. Man muss es den Sendern, nicht nur den Sendern, generell muss man es zeigen, dass es möglich ist. Mit ein paar Veränderungen kann man eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Und ich glaube, wir alle lieben natürlich Filme machen und deswegen machen wir sie, und warten nicht einfach, bis wir in 10 Jahren mal eine Filmförderung bekommen.
Ja, also wenn überhaupt. Also ich denke ja immer, einen Film zu machen, das ist ja so eine persönliche Entscheidung. Das ist ein bisschen wie, wenn man sich einen Hund kauft und gar keine Zeit dafür hat. Also entweder man macht's oder es gibt nie den perfekten Zeitpunkt. So. Also man muss es einfach angehen. Aber es
Genau,
ist
man
nicht
muss es
so.
einfach angehen, genau.
Ja.
Ja. Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, okay, welche Geschichte geht man jetzt an? Welche Geschichte ist jetzt der Zeitgeist? Welche Geschichte passt jetzt wirklich hinein? Welche Geschichte kannst du auch mit wenig finanziellen Mitteln stemmen? Das ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Punkt. Und dann muss man natürlich so abwägen, okay, wir gehen eher in diese Richtung.
Jetzt bei diesem vorliegenden Projekt im Zeichen des Drachen, wie habt ihr da angefangen? Also mit dem Drehbuch habt ihr angefangen oder habt ihr erstmal Leute angefragt?
Also meistens ist es so, also der Hauptjob ist ja quasi, dass du Konzepte schreibst. Also das meiste ist ja ein Konzept, was niemand sieht, außer ein Redakteur, ein Fernsehsender, eine Produktionsfirma. Genau, du schreibst Konzepte und im Zeichen des Drachen war eben auch mal ein Konzept. Das wurde auch mal eingereicht und so und genau, dann schaut man immer, wo geht's weiter. Bei den Sendern ist es gerade so, dass sie sehr verhalten sind generell. Die Filmlandschaft ist jetzt gerade nicht ganz so finanziell gut aufgestellt aktuell. Wird sich hoffentlich ändern, aber deswegen ist es da zurzeit ziemlich schwierig. Wir kennen viele Filmemacher, viele Crewmitglieder, die kämpfen zurzeit auch mit Jobmangel. Also es ist einfach so. Es gibt sehr, sehr wenig Auftragsproduktionen zurzeit. Und wir haben gesagt, okay, wir hätten hier eine Geschichte. Zu dem Zeitpunkt habe ich es auch schon geschrieben. Also ich habe einen Partner bekommen, das war der Bayerische Wald selbst. Der hat gesagt, okay, das ist ein toller Tourismusfaktor, wenn hier ein Film gedreht wird. Und das war schon ein fester Partner und für mich war es dann klar, okay, ich schreibe zumindest mal das Drehbuch vor. Das ist natürlich alles auf eigenes Risiko, man weiß nicht, was passiert. Man schreibt erst mal 3, 4 Monate an einem Drehbuch. Und da hat sich natürlich immer mehr herausgestellt, okay, es wird auch dieses Jahr nicht wirklich viel produziert. Also es war schon im letzten Jahr sehr, sehr wenig und dieses Jahr wieder. Und das war eigentlich so der erste Schritt, warum du an gute Leute kommst und warum wir das Projekt gestartet haben. Also entweder wartest du jetzt 1, 2 Jahre, bis hier die finanziellen Mittel wieder besser werden und dann hat man vielleicht die Chance. Man kriegt aber dann auch die guten Leute vielleicht nicht mehr, weil die wieder dauerhaft gebucht sind. Oder wir starten eben jetzt. Und wir haben uns eben für Letzteres entschieden. Der Errol Sander, wie du schon angesprochen hast, er war eben mein absoluter Wunschschauspieler als Protagonist. Und ich habe ihm einfach mal das Drehbuch geschickt. Und er fand die Geschichte cool. Er hat gesagt, er macht das, er ist gerne dabei. Und das war eigentlich der Startschuss für das ganze Projekt.
Kanntest du ihn oder hast du schon mal mit ihm gedreht oder wie ist das
Nein,
zustande
tatsächlich
gekommen?
nicht. Genau, das ist ja meistens so. Entweder klar, kennst du jemanden oder hast mit ihm schon gearbeitet oder aber du verfolgst natürlich die Leute. Ich meine, du weißt natürlich, wer dreht was und meistens ist es typisch, du fragst über eine Agentur an. Du fragst über eine Agentur, ob generell Interesse besteht, schickst du mal das Drehbuch, dann geht ja das Drehbuch durch, dann hast du mal 1, 2 Gespräche mit demjenigen und dann stellt sich heraus, ob man das Projekt zusammen macht oder nicht.
Also ganz klassisch sozusagen.
Genau, das sind der klassische Weg eigentlich, genau.
Ja, das ist ja toll. Also ich meine, das ist ja toll, wenn das so klassisch funktioniert. Das finde ich ja großartig.
Ja, das funktioniert. Also Schauspieler, ich würde jetzt generell mal sagen, Schauspieler kannst du überzeugen mit guten Geschichten oder Geschichten, die jetzt nicht klassisch TV sind. Wenn du da eine schöne Geschichte hast, dann kannst du die auch überzeugen und begeistern für kleinere Projekte. Genau, also wenn es mit den Sendern auch so einfach wäre, dann wäre es natürlich toll.
Aber das heißt im Grunde so, der Weg war das, du hast das Konzept vorgestellt, alle möglichen Sender und so haben das abgelehnt, haben gesagt, nee, dann hast du gedacht, okay, einen habe ich im Boot, dann fange ich an, das Drehbuch zu schreiben und dann suche ich mir jetzt Schauspieler zum Beispiel, die da
Genau,
mitfilmen können.
genau. Also es ist tatsächlich parallel passiert. Genau, also die erste Zusage kam eben mit dem Bayerischen Wald. Dann ging es weiter, wir haben dann Bezirk Niederbayern Förderung bekommen, kleine Kulturstiftungen, Landkreisförderungen. Also wir haben in 6 verschiedenen Landkreisen gedreht, alle 6 haben wir auch mitgefördert. Und genau, so kam immer wieder ein bisschen mehr ein Topf zusammen. Sponsorings waren mit dabei und parallel haben wir dann Schauspieler aufgestellt. Also,
Kannst du sagen, wie hoch das Budget war für diesen Film?
nee, das darf ich nicht sagen.
Das darfst du
Aber
nicht
es
sagen.
war,
Okay.
ja, es war weit unter einem Tatort-Budget. Sehr,
Naja,
sehr weit.
klar. Naja,
Genau.
klar, klar,
Genau.
logisch.
Ja.
Aber das hat, also haben, aber habt ihr Gagen bezahlt?
Wir haben Gagen bezahlt. Kleine Gagen, aber wir haben Gagen bezahlt. Genau, das
Okay.
war mir auch tatsächlich sehr wichtig. Also, ich meine, es ist klar, kannst du jetzt, ein Errol Sander hat eine Tagesgage von 5.000, 6.000 Euro oder wie auch immer. Klar, solche
So
Gagen.
günstig.
Ja, so günstig, vielleicht auch mehr. Nee, also wahrscheinlich 10.000. Nee, also generell, ja, auch von der Crew und so weiter. Uns war es wichtig, dass jeder zumindest ein Dankeschön kriegt. Ja, ich meine, es ist natürlich nicht die Welt, aber ich glaube, jeder kann einen Monat lang davon seine Miete bezahlen und kann davon leben zumindest. Und es war uns wichtig, dass wir sagen, okay, so viel wollen wir haben, damit die Leute auch ein Dankeschön einfach haben. Klar, die Leute sind immer motiviert, aber man will jetzt auch nicht, dass die Probleme kriegen, wie können sie jetzt ihre finanziellen Mittel stemmen, während die hier einen Monat bei uns drehen und arbeiten. Und wenn die Sicherheit da ist, ist es schon mal besser.
Ja, also ich meine, ich habe bei einem Kurzfilmprojekt, was ein bisschen größer war, da haben wir tatsächlich keine Gagen bezahlt. Die haben das alle umsonst gemacht und so weiter und sind auch alle angereist und so. Und ich habe später dann gedacht, ah nee, das mache ich nie wieder. Weil teilweise gab es auch Streitigkeiten am Ende und alles, Leute waren unzufrieden mit dem Endprodukt und so. Und dann habe ich gedacht, das werde ich nie wieder machen, weil es halt basiert auf so wie auf Gefallen. Die Leute erwarten damit ja immer etwas. Aber ich habe
Tatsächlich,
trotzdem
ja.
gemerkt, weil wir haben manche Leute sozusagen oder manche auch Firmen dann bezahlt für unterdurchschnittliche Gehälter, also nicht für das, was sie eigentlich normalerweise dafür bekommen hätten. Aber mit denen hatte man trotzdem genauso das Problem. Also würde ich jetzt heute sagen, das ist, wenn Leute, das ist, weil es gab auch welche, die haben es umsonst gemacht und waren wir sind bis heute irgendwie verbunden und so. Das ist immer so ein bisschen mein, ich glaube manchmal, es ist am wichtigsten, so ein homogenes Team zusammenzustellen, die irgendwie untereinander funktionieren. Also sich keine Arschlöcher ans Set zu holen, sage ich mal. Ja?
Das so, ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Ja,
so. Die Harmonie am Set, die ist total entscheidend. Also das ist auch für uns so. Wir schauen auch immer echt darauf, dass das alles funktioniert, dass sich jeder versteht, dass eben die Harmonie da ist. Weil wenn du einen, wie du schon sagst, wenn du einen da hast, der Probleme macht, dann geht das auch nicht gut. Dann funktioniert es nicht, 20 Tage am Stück da zu arbeiten, zu drehen. Das klappt dann einfach nicht. Gerade wenn du ein kleineres Team bist. Das geht vielleicht, wenn du 50 Leute hast und dann fängt das die eine Abteilung auf. Das dringt in die ganzen Abteilungen gar nicht durch. Aber bei so einem kleineren Set, da gibt einer das raus und das hört jeder. Vom Setrunner bis zum Schauspieler. Und da musst du halt wirklich aufpassen, genau. Und wir haben mal, also ich habe auch schon mal vorher einen Langfilm gedreht und in dem haben wir auch tatsächlich keine Gagen bezahlt. Und ich weiß, wie schwierig das eben ist und ich will das auch persönlich einfach nicht, dass die Leute da einfach so arbeiten müssen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es muss sein, dass die zumindest Geld kriegen, damit die sagen können, okay, der Monat ist auf jeden Fall bezahlt und fertig.
Genau, dieser andere Film, den du gemacht hast, der heißt The Dark Girl, gell?
Genau.
Das ist auch ein ähnliches Genre, gell, gewesen.
Genau, geht aber eher in Mystery Thriller, also das trennt sich von Krimis, genau. Genau, das war ein Mystery Thriller, hat es noch schwieriger in Deutschland tatsächlich. Also Mystery-Geschichten kommen jetzt ein paar zurzeit. ZDF Neo produziert tatsächlich ein, zwei Miniserien gerade, aber ansonsten tut sich Mystery sehr, sehr schwierig, gell?
Und du hast angefangen, also du hast Musikvideos auch gedreht, bist Fotograf auch. Wie bist du denn überhaupt mit Filmen in Verbindung gekommen das erste Mal? Oder mit Fernsehen?
Ja, ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen so. Ich habe angefangen mit 13 Drehbücher zu schreiben. Klar waren das keine so professionellen Drehbücher, aber man erarbeitet sich das Ganze natürlich immer mehr und mehr. Und man arbeitet sich in die Filmwelt hinein und merkt, okay, wenn es hier einen Filmregisseur gibt, der verändert am Ende dein komplettes Drehbuch, deine Vision, die du hattest. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, ich muss Filmregisseur werden. Natürlich ein verdammt schwerer Weg, gerade wenn du niemanden aus der Branche kennst. Also wenn du da 17, 18 bist und sagst, okay, du willst jetzt Filmregie machen, wo gehst du zuerst hin? Was machst du am besten? Das ist echt nicht einfach. Also gerade der Einstieg, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr lang Bewerbungen geschrieben, um dann bei einer australischen Kinderserie Setrunner zu sein. Aber es hat ein halbes Jahr gedauert.
In Australien oder was?
Nee, die haben tatsächlich in Deutschland gedreht. Das war die Serie In Your Dreams. Das war eine deutsch-australische Koproduktion, genau. War eine ganz coole Erfahrung, war so der erste Job im Film. Aber da reinzukommen ist halt echt verdammt schwer.
Aber man kann das ja schon auch studieren. Also man kann ja schon auch Filmwissenschaften zum Beispiel studieren, oder? Also das,
ich weiß nicht, genau,
ob das ein guter Einstieg ist.
Genau, es war tatsächlich so, ich habe 2014 angefangen als Setrunner. Tatsächlich gibt es halt die Filmhochschulen, also die klassischen Filmhochschulen wie die HFF. Ich habe damals überlegt, ob ich da reingehe und da gab es noch eine Altersbegrenzung. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Altersbegrenzung 23 oder 25 war. Das wurde jetzt aufgehoben in den letzten Jahren, aber zu meiner Zeit gab es sie noch. Ich war, glaube ich, dann 19 und ich durfte quasi die nächsten 4 Jahre mich nicht bewerben.
Okay.
Und genau, ansonsten gibt es klar Mediengestalter und so weiter, aber das ist dann schon wieder viel zu weit entfernt. Also wenn, dann wäre Filmregie etwas gewesen, aber dafür war ich quasi zu jung an der HFF. Okay. Genau, und dann habe ich eben so weitergemacht mit Regieassistenz, Musikvideos gedreht, immer mehr. Ich habe den Kurzfilm gedreht mit 19, den ersten dann, und halt immer weiter und weiter gemacht. Irgendwann war ich dann 23, 24, 25 und ich glaube, die Altersbegrenzung war weg. Und da dachte ich dann, eigentlich ist es jetzt fast zu spät. Ich habe mir die ganzen Kontakte erarbeitet. Also Filmschule ist vor allem Kontakte und Abschlussfilm. Das ist eigentlich das Große, was du an der Filmschule bekommst. Und klar, ich verzichte zwar auf den Abschlussfilm, aber ob ich jetzt 3 Jahre da nochmal dranhänge, obwohl ich schon so fest verankert war, man weiß am Ende nicht, was die richtige Entscheidung ist. Klar, vielleicht wäre ich eher in dem Fördersystem drinnen, was meistens der Fall ist. Ich habe mich dann damals dagegen entschieden und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt schon so viele Jahre, also mache ich weiter. Und dann kam mal ein Doku-Auftrag, dann habe ich die nächste Doku gedreht in Marokko mit einem Alfons Schubeck und immer wieder weiter und weiter, bis es dann eben so weit war, dass ich da gesagt habe, okay, jetzt drehe ich quasi meinen Abschlussfilm nur ohne Hochschule.
Okay. Ja, ich glaube, die Besten sind Quereinsteiger, oder? Also Tarantino hat auch in der Videothek gearbeitet. Also
ja, in den USA ist es tatsächlich relativ gängige Praxis. In Deutschland muss man sagen, ist es halt, du vereinfachst hier das Ganze, wenn du studierst. Klar, du hast halt schon einen Kreis, der Kreis, deine Klasse, dein Unigang ist quasi schon deine Crew. Klar, ich habe auch irgendwann eine Crew zusammengestellt, das ist kein Thema, aber der große Punkt ist tatsächlich der Abschlussfilm. Mein Abschlussfilm quasi ohne Schule ist ja so, ich musste einfach schauen, wo ich hier Sponsorings herbekomme und wie ich das Ganze produzieren kann. Und wenn du an der Uni bist, dann, ja, ich würde mal sagen, hast du eine Chance, dass du eine 500.000 oder fast 2 Millionen an Filmförderung generieren kannst, ein Sender gleich mal mit einsteigt, weil es ein Abschlussfilm ist, ein Debütfilm quasi, und hast dadurch ganz andere Möglichkeiten. Du wirst unterstützt natürlich in Sachen Equipment und so weiter, ist eine ganz andere Basis. Klar, nach dem Langfilm steht die Person dann auch wieder anders da und muss selbst zurechtkommen, aber das ist natürlich schon mal ein ordentlicher Vorsprung. Und wenn du einmal in dem Fördersystem drin bist, tust du dir natürlich einfacher, wieder reinzukommen.
Mhm. Genau. Aber wenn du jetzt sagst, du hast quasi schon so früh dir irgendwie vorgestellt, also so früh schon angefangen, Drehbücher zu schreiben und dir das so früh schon gewünscht, irgendwie, dass du in dieser Branche dann später irgendwie fest verankert sein wirst, dann hat man ja wahrscheinlich, also so geht es mir zumindest mit meinen Bereichen, hat man ja eigentlich so einen Traum, also so einen Preis, den man mehr gerne gewinnen würde, oder mit einem Schauspieler, mit dem man gerne drehen würde, hast du irgendwie so einen, also ein Wunschziel, was du dir irgendwie so vorstellst, wo du schon ewig dran denkst, dass das so auf deiner Liste steht, was du eigentlich gerne, egal ob das jetzt realistisch ist oder nicht, aber irgendwas, was du unbedingt mal erreichen willst?
Tja, das ist eine gute Frage. Wenn ich so nachdenke, eigentlich, dass ich mir einfach tue, wenn ich jetzt ein Konzept habe, dass ich hier nicht jahrelang kämpfen muss, sondern dass der Film auch umgesetzt werden kann. Das ist eigentlich der Wunsch. Das ist der große Wunsch. Also nicht quasi ein ganz klares Ziel, sondern du erschaffst ein Konzept und du kämpfst nicht jahrelang darum. Also es gibt ja Leute, die können wirklich jedes Jahr einen neuen Film rausschießen. Und das ist eigentlich so das Ziel, dass du sagen kannst, okay, du hättest gern diesen Stoff und du kannst ihn umsetzen. Okay. Also es ist nicht so, ich glaube, den Oscar gewinnen oder so, das ist nicht das Ziel von vielen. Also manche gibt es sicher, aber ich glaube jetzt nicht. Gerade ganz ehrlich, Preise ist, so wie wir am Anfang schon gesprochen haben, es kommt halt auch viel auf das Thema an. Also da musst du dich schon wirklich sehr anpassen. Klar kannst du jetzt einen preisorientierten Film schreiben. Wenn ich jetzt einen Film drehe, mal als Beispiel, der von einer Flüchtlingsthematik spricht, von einem Ankommen hier in Deutschland und sehr sozialkritisch ist, dann habe ich natürlich eine größere Chance, als wenn ich jetzt einen Thriller mache, dann kannst du das gleich abhaken. Dann gibt es keinen Preis. Von daher ist das jetzt nicht so mein Ziel. Also mein Ziel ist eher, dass ich ein großes Publikum erreichen kann und dass ich mir einfach tue, neue Filme zu stemmen.
Ja, wir haben nämlich nur quasi im Anfangsgespräch darüber geredet, dass ich zum Beispiel auch häufiger beim Filmfest in Ludwigshafen bin, also jedes Jahr eigentlich. Und da es ja auch zum Beispiel diese Festivalpreise gibt und da gerade ja so ein bisschen auch der Sinn ist. Ich kenne mich nicht mit dieser ganzen Filmbranche so aus, aber dass da eigentlich auch kleinere Filme schon gefördert werden oder von kleineren Produktionen einfach. Wo ich jetzt gedacht habe, ob das irgendwie schon natürlich eine Ambition ist, dann mal bei so einem Festival irgendwie dabei zu sein oder irgendwie mal auf einer Bühne zu stehen und dann irgendwie bei einem Filmgespräch dabei zu sein oder in Mannheim, da gibt es ja das Internationale, ob das irgendwie so ein, also das ist nicht so unrealistisch.
Ja, das sind so Etappenziele, würde ich sagen, für jeden Film, für jeden Film eigenes. Also weil du ja über das Grundprinzip gefragt hast, das Grundziel ist, dass du wirklich Geschichten einfacher produzieren kannst und schneller. Ja. Aber klar, pro Film gesehen, also wir versuchen jetzt mit diesem Film hier zu den Hofer Filmtagen zu kommen. Das natürlich, kennst du vielleicht auch das Filmfestival? Ja. Genau, das wäre ganz schön, das wäre so ein Ziel. Und ansonsten ist das Ziel, eine volle Premiere zu haben, eine schöne Kinotour und am Ende vielleicht doch eine Streaming-Auswertung. Genau, aber das ist quasi so für den Film, also pro Film gedacht. Also, genau, aber das sind dann immer individuelle Ziele, was auch zum Film gerade passt.
Ja, und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass es auch etablierte Regisseure gibt mit Produktionsfirmen im Hintergrund, die auch Stoffe haben, trotz alledem, die sich aber nicht so leicht verkaufen lassen. Also die dann auch jahrelang irgendwie dafür kämpfen, so einen Stoff umzusetzen. Also ich hatte auch schon mal so eins, zwei von diesen Menschen in der Sendung, wo je nachdem, welchen Weg sie halt gehen. Aber das darf man sich auch nicht immer so leicht, glaube ich, vorstellen, weil ich glaube in Amerika, wenn du da irgendwie irgendeinen wichtigen Preis gewonnen hast und irgendwann wissen die Studios, okay, alles, was der macht, verwandelt sich in Gold, dann kann der auch mit irgendeinem, was auch immer, Filmprojekt kommen und die sagen, ja gut, wir probieren das, es gibt halt nicht so viel Kohle, aber mach das ruhig. Und ich glaube, so ein System haben wir hier in Deutschland gar nicht so sehr. Also ich glaube, dass da auch selbst ein geadelter Regisseur muss in etwa dann am besten was machen, was er schon 10-mal vorher auch gemacht hat, damit es sich auch irgendwie verkauft, glaube ich.
Ja, es ist ein bisschen Spartendenken, das stimmt. Aber es gibt schon Produktionsfirmen, die wissen, die kriegen in diesem Jahr 2-3 Filme finanziert. Also das gibt es ganz klar.
Ja.
Und genau, Also, da gibt es ganz viele Beispiele. Ob Konstantin, Wiedemann und Berg, die machen hier alles, was groß ist. Alles, was Förderungen abkassiert quasi im Jahr und alles, was im Streaming läuft. Also, es gibt schon die großen Firmen und die kommen immer durch. Und da gibt es auch Regisseure, die arbeiten quasi immer fest mit ihnen zusammen. Also, da weißt du, wenn die drehen, der ist auch wieder gesetzt. Also, es gibt schon diese dauerhaften Jobs, auch hier in Deutschland, dass du weißt, okay, du kriegst das einfach. Das passiert schon sehr, sehr oft eigentlich. Also meistens ist es sogar so, dass die etablierten Großen immer drehen und der Nachwuchs eher Probleme hat. Also da kommen wir auch wieder zurück zu Filmstudenten. Die kriegen ihren Abschlussfilm, aber auch nach dem Abschlussfilm ist es verdammt schwer, dass sie weitermachen können, weil die Etablierten da sind. Die haben jetzt den Bonus gehabt als Debütfilmer und dann ist der Bonus auch wieder vorbei. Der ist auch wieder raus. Und auch die Altersgruppen, würde ich mal sagen, sind, es hängt auch viel vom Alter ab. Also ich bin ja immer noch, also ich bin eben mit 18 ans Filmset gegangen und war damals zu jung. Und jetzt bin ich 29. Ich bin immer noch fast zu jung. Ich habe auch mal einen Produzenten erlebt, der hat gesagt, das war vor 2 Jahren, ich würde dem 27-Jährigen keine 2 Millionen Budget in die Hand geben. Das ist sehr ehrlich, ich kann das verstehen. Und so passiert es am Ende, dass eben 50- und 60-Jährige natürlich die Regie übernehmen. Und ich glaube, das ist gerade jetzt vielleicht so ein Etappenziel, zu zeigen, zu beweisen, dass ich konstant Filme drehen kann, obwohl ich so jung bin. Also ich glaube, mit unter 30 gibt es in Deutschland, ich weiß nicht, ob es aktuell einen gibt, vielleicht, aber der 2 Filme gedreht hat, weiß ich nicht. Aber eben, das ist sehr, sehr selten. Und das ist eigentlich das Ziel, worauf ich jetzt aufbaue, zu zeigen, okay, wenn man in diesem Alter so viele Filme jetzt schon gedreht hat oder mit so großen Persönlichkeiten gedreht hat, dann kann man demjenigen vielleicht auch vertrauen, mal Geld in die Hand zu geben. Auch wenn der unter 30 ist oder was auch immer. Also, dass das Alter einfach weniger eine Rolle spielt. Und ich glaube,
Könnte dich,
das ist tatsächlich so ein ganz, ganz großes Problem. Also generell von jungen Filmemachern eben. Die kriegen ihren Debütfilm und danach, ich habe mal in der Statistik gehört, ich weiß jetzt nicht, ob die Statistik stimmt, dass 2 Drittel der Debütfilmer nie wieder einen zweiten Film drehen werden. Und das ist schon eine heftige Statistik. Und ich dachte eben, okay, wir müssen dann einfach drehen und zeigen, okay, gerade im jungen Alter hast du auch noch die Energie, dass du sagst, auch bei kleineren Projekten, du drückst die irgendwie durch, dann muss ich das jetzt auch nutzen. Und gut, wenn man jetzt der Statistiken glauben mag, dann hat man schon mal 2 Drittel jetzt überholt, weil man einfach 2 Filme hat. Und ich glaube, so muss man sich das auch langsam aufbauen.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, kann dir das nicht theoretisch auch helfen, wenn du schon mit größeren Persönlichkeiten jetzt drehst, dass die dann irgendwie, wenn die mal an einem anderen Filmset sind, mit einem anderen Regisseur von einer großen Filmproduktion, dass die dann auch irgendwie mal, also das mäßig so über Mundgeschäft irgendwie so weitergeht, so, ah ja, ich habe mit dem Enrico Salla gedreht, das hat mir irgendwie gut gefallen oder so, dass du auch über die, also quasi die SchauspielerInnen quasi, dass du da irgendwie noch mehr an Empfehlungen kriegst oder so, dass du da so einen Weg findest, weil du ja schon mit großen Persönlichkeiten drehst. Also sie sind ja
Genau,
schon
genau.
bekannt.
Genau, es ist halt so, dass meist die Schauspieler von dem Regisseur engagiert werden. Und wenn ja ein Regisseur an Bord ist, braucht man nicht einen zweiten Regisseur.
Ja, stimmt.
Genau. Also es ist ja so, wenige Schauspieler haben tatsächlich mit dem Produzenten direkt Kontakt. Diejenigen, die das hätten, könnten das in der Tat machen. Also da gibt es sehr viele Schauspielgrößen. Ich bin mir sicher, ich habe auch 2 dabei in meinem Film gehabt, die das machen können. Genau. Also die sind vorher schon bei der Produktion und können sagen, okay, ich hätte auch gerne den oder den. Das kann passieren. Aber wenn ein Regisseur an Bord ist, bist du natürlich raus, weil es gibt immer nur einen Regisseur. Also sehr, sehr selten, dass es 2 gibt. Das geht bei einer Serie vielleicht mal, aber nicht bei einem Film.
Das ist wahrscheinlich auch schwierig, 2 Regisseure, das macht wahrscheinlich auch keinen Spaß dann, oder?
Ich
Weil
glaube schon.
man
Also
kommt
ich
ja
habe.
nie auf einen Nenner.
Genau, also ich habe tatsächlich in diesem Film mit meiner Partnerin zusammen die
Ja,
Regie übernommen,
das,
ist auch wieder was anderes. Ja, wir haben auch schon beim ersten Film so viel gemeinsam gemacht und jetzt auch bei diesem Film hier, wir helfen uns halt immer gegenseitig. Ist natürlich eine ganz, ganz andere Basis, die du hast. Und das funktioniert, denke ich, auch ganz gut. Die Serie Dark kennt ihr vielleicht auf Netflix, ziemlich
Ja.
erfolgreich. Die wurde auch von einem Pärchen gemacht. Also ich glaube, das funktioniert ganz gut. Wenn du jetzt jemanden hast, der wirklich ganz andere Vorstellungen hat, kann es schwierig werden. Es ist natürlich verdammt schwer, wenn du deine Vision durchsetzen willst, ein DOP, ein Kameramann, quasi auch noch eigene Visionen hat, dann auch noch die Schauspielerideen haben und dann hättest du noch eine zweite Person, gegen die du dich auch noch durchsetzen musst. Auf Dauer wird das nicht gut gehen. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Ja.
Ich hatte quasi zur Vorbereitung mir so einen Beitrag vom BR angeschaut, wo, also es war so ein ganz kurzer Clip irgendwie, wo du auch gesagt hattest, dass du das schon auch schön findest, dass du in Bayern drehen kannst, weil du irgendwie die Orte kennst und weil du irgendwie so versteckte Juwelen quasi weißt, wo was ist und wo man was machen könnte. Würdest du sagen, das hat dich, also das macht diesen Film dann vielleicht jetzt auch aus, dass er irgendwie so schon auch, also ich persönlich bin jetzt keine Bayerin, ich kann diesen Bayern, ich bin da nicht so drin, ja. Aber ich meine, Bayern sind ja schon prinzipiell sehr überzeugt von ihrem Bundesland, deswegen kam das auch ein bisschen so rüber. Und
patriotisch.
Patriotisch, Bayern patriotisch, was ja auch fein ist. Aber da habe ich mich gedacht, glaubst du, das ist auch so ein bisschen so der Spirit von dem Film irgendwie so, dass man so rüberkommt, so hier, wir sind jetzt im Wald hier in Bayern und das ist so meine Heimat und das fließt auch irgendwie so mit? Oder glaubst du, das ist so Teil von dem Film?
Also generell würde ich sagen, ich würde auch in Berlin drehen, wenn mir ein Film finanziert wird. Das ist mal okay. Thema Nummer eins. Genau. Aber natürlich drehe ich gerne in Bayern, weil ich eben die Orte kenne, weil ich da die Menschen kenne. Und das ist tatsächlich Pflicht, wenn du kleine Filme drehst. Mhm. Also wenn du, wie gesagt, wenn du 2 Millionen Budget hast, dann komme ich nach Frankfurt, miete hier meine 100 Hotelzimmer und mir ist alles egal. Ich kann das einfach machen. Ja. Wenn du das nicht hast, dann bist du darauf angewiesen, dass du die Leute kennst, dass die Leute sagen, okay, wir profitieren auch von dem Film. In Bayern gibt es wirklich fantastische Landschaften, Patriotismus, ja, also es gibt wirklich coole Landschaften hier. Das hebt zum Beispiel jetzt bei diesem Film gerade das Production Value. Also wenn du hier in einem Schloss drehst, hier hast du Katakomben und irgendwelche ganz tolle Locations, dann sieht das alles sehr, sehr teuer auch schon aus. Wir haben einen Drachen, den es wirklich gibt, der für Millionen entwickelt wurde. Hollywood baut diese Teile auch für Millionen, wir kriegen den halt einfach. Und das erhöht natürlich das Ganze, was du hier siehst.
Ja.
Das ist mal.
Also der Drache ist schon da, oder was? Ihr könnt den
genau, nutzen,
den
gibt oder? Es tatsächlich, genau. Ja, der hat eine ganz kleine Szene am Ende, nur wir sind kein Fantasy-Film, aber trotzdem, der ist da, genau. Und ich glaube, es gibt ganz viele kleinere Filme, kennt ihr ja bestimmt auch, gibt es auch fantastische Filme, die halt eher Kammerspiele sind. Die drehen in einem Haus oder irgendwo begrenzt in einer Hütte oder so, funktioniert auch ganz gut. Aber wir haben halt eine offene Welt gezeigt. Wir waren jeden Drehtag an einer anderen Location. Wir waren mal in einem Schloss, mal waren wir in einem Kloster, dann waren wir eben in Katakomben. Dann haben wir eine Autoexplosion gedreht, dann waren wir in der Innenstadt, die einfach gesperrt wird und so. Wenn du das machen möchtest, in großen Städten, dann hast du da keine Chance. Einfach finanziell gesehen. Da brauchst du diese Fördergelder. Und genau, deswegen lebt der Film natürlich vom Bayerischen Wald, von den Kulissen, von Tourismusorten. Wir haben auch Tourismusorte gewählt, Orte, die man vielleicht kennt, vielleicht kennenlernen möchte dann. Und ich glaube, das macht den Film schon aus, auf jeden Fall. Wir sind halt auch 100% Bayerischer Wald und Bayern. Also 100% Bayerischer Wald vor allem. Es gibt ja Filme, vielleicht kennt ihr den Passau-Krimi.
Ja, die Carla bestimmt.
Auf Carla, ARD. Du kennst
bestimmt den Passau-Krimi. Dafür habe ich dich doch hier.
Genau. Die Wahrheit ist ja, beim Passau-Krimi glaubt man ja, der spielt in Passau. Fakt ist aber, nur die Außenbilder werden in Passau geschossen und der Rest wird in München gedreht.
Ja. Schade.
Wissen die Leute nicht. Genau.
Eine Illusion wurde zerstört.
Ja. Genau, es betitelt sich quasi als Passau-Krimi. Man zeigt die Außenbilder, aber eigentlich die ganze Wirtschaft passiert in München. Und wir haben gesagt, wir drehen im Bayerischen Wald und wir machen wirklich den Bayerischen Wald. Also jedes Bild spielt im Bayerischen Wald und jede Szene. Und das war natürlich auch ein Argument, wo auch der Tourismusverband gesagt hat, okay, das ist wirklich toll, dass man es auch wirklich mal zeigt. Es gibt ein paar, die hier drehen. Der Pass zum Beispiel, die Serie, wurde hier gedreht. Es weiß aber keiner Bescheid, weil es spielt ja irgendwie an der österreichisch-deutschen Grenze. Weiß keiner Bescheid. Genau. Und wir spielen halt wirklich hier. Wir haben das Personal auch hier. Hier haben die Leute, die Schauspieler geschlafen im Vergleich zu anderen Filmen. Genau.
Ja, und das Schöne ist ja auch so ein bisschen, wenn es unverbrauchter auch vielleicht ist, gell? Also wenn man total. Sagt, wenn man spielt immer in München oder in Berlin oder so und das kennt man halt auch schon sehr stark und man hat ja sowieso, finde ich, also so das ist, was du am Anfang sagst, ist so dieser typisch deutsche Film. Man hat natürlich, man ist, weißt du, wenn ich habe momentan so eine 70er-Jahre-Phase, gucke mir viele Filme an von Sidney Lumet und William Friedkin und so ein Zeug und dann, die sind manchmal ganz einfache Szenen, da läuft irgendwie Jane Fonda irgendwie durch nur so eine Häuserschlucht, aber es ist halt in Amerika. Mhm. Für uns hat das immer so ein was ganz anderes. Das, wenn total. Das hier in Orte, Düsseldorf,
die man nicht kennt,
genau. Ja, aber wenn das irgendwie auch, wie es aussieht, also wie die Häuser auch aussehen, wenn das hier in Düsseldorf oder irgendwo passieren würde, würden wir so denken, ja, es heißt so deutscher Film. Und also so, das ist manchmal, das finde ich, ist auch ein bisschen diese Herausforderung, glaube ich, dass man da, und das kann man vielleicht mit unverbrauchten Sachen sogar besser, dass man da Sachen oder Locations findet, die halt toll aussehen, wo man sagt, oh, genau, das ist ja schön hier.
Genau.
Ja?
So. Genau, total. Das war auch so unser Anspruch. Und generell auch, wenn wir jetzt dabei sind, mit, wenn man schon Bayern als Thema hat, es gibt natürlich ein paar bayerische Filme oder Serien, die sind aber immer sehr auf Comedy gemacht. Beziehungsweise auf, die Bayern sind ein bisschen hinterher.
Ja, ja, klar. Also der lustige Bayer.
Genau, der lustige Bayer eigentlich. Genau, das ist so das Klassische, ja. Der, auch wenn es ein Polizist ist, ist der nicht so der Schlauste gerade, aber irgendwie löst er den Fall. Das ist halt so fest verankert eigentlich schon in der Filmbranche. Wenn es in Bayern spielt, dann sind die irgendwie alle ein bisschen, ja.
Ein bisschen deppert.
Genau, die haben nicht das Niveau von Berlin. So wird es zumindest gezeigt.
Ja, ja.
Das finde ich auch ganz schade. Wir haben gesagt, das, auch wenn es im Bayerischen Wald spielt, es spiegelt ja nicht die Realität wider. Also gerade jetzt schaut ja ARD und ZDF so darauf, dass man immer authentisch spielt und authentisch die Menschen erzählt. Fakt ist, gerade jetzt Leute in meinem Alter, fast niemand spricht mehr so niederbayerisch oder wie auch immer, wie du es in den Serien siehst. Das ist einfach nicht die Realität.
Mhm.
Und ich glaube, das ist wichtig, auch das mal zu zeigen.
Mhm.
Das hat sich ziemlich viel verändert. Vor 30, 40 Jahren hat es vielleicht noch gepasst, aber heute nicht mehr. Also heute unterscheidest du Regensburg nicht wirklich von Hamburg, wenn du die Menschen siehst, wenn du die Landschaft siehst oder wenn du die Häuser siehst.
Ja, das stimmt. Und ich meine, das ist natürlich auch, also ich weiß nicht, wenn ich immer so amerikanische Vorbilder erwähne, hat dich der amerikanische Film eigentlich geprägt?
Total, natürlich, ich bin mit dem amerikanischen Film aufgewachsen, komplett. Das ist wahrscheinlich auch generell, auch meine Generation bringt ja jetzt diesen amerikanischen Flair nach Deutschland. Oder auch 40-jährige Regisseure gibt es ganz viele tolle, die machen jetzt Streaming. Und die zeigen natürlich, dass man amerikanische Filme in Deutschland drehen kann, weil wir damit groß geworden sind. Und die Redakteure werden das auch langsam ändern, deswegen sage ich ja, wir drehen eigentlich wahrscheinlich so den Krimi der Zukunft.
Eigentlich mehr das, was sozusagen, also dass wir von den Amerikanern eigentlich diese vor allem diesen Unterhaltungsfaktor vielleicht auch mehr lernen, gell? Also dass es ein seriöses Kino sein kann oder eine seriöse Geschichte, aber die trotzdem unterhält und die nicht so schwergewichtig sein muss, damit sie hier produziert werden kann.
Ja. Total. Deutsche Filme wollen halt viel eine Botschaft senden, aber man kann natürlich auch eine Botschaft irgendwie ein bisschen subtiler, ein bisschen kleiner senden, dass die Themen nicht schwer wirken, nicht belehrend wirken. Und du kannst eben nur entweder Unterhaltung machen oder wirklich schon belehrenden Film machen. Die Mischung wäre natürlich ideal. Ich glaube, die ist schwierig zu finden, aber es könnte funktionieren. Und Unterhaltung muss eigentlich mehr im Fokus stehen. Weil wenn du nicht unterhaltest, dann schauen die Leute einfach nicht mehr. Gerade jetzt. Jetzt kannst du im Streaming heute zwischen 1000 Filmen entscheiden. Warum sollst du einen schweren Film nehmen, wenn du unterhalten werden willst?
Wobei, ich muss tatsächlich sagen, ich kann diesen amerikanischen Film überhaupt nicht viel ab. Also irgendwie, ich krieg von dieser reinen Unterhaltung irgendwie überhaupt nichts.
Aber was siehst du als Unterhaltenden? Genau, also siehst du jetzt nur Actionfilme quasi, oder?
Ja, Action oder so sehr überzogen lustig. Also ich schaue auch nicht gerne diese bayerischen Filme, die so sehr lustig gewollt sind, weil ich die nicht lustig finde. Und weil ich es auch meistens nicht so gut verstehe. Wie du gesagt hast, da wird noch sehr übertrieben irgendwie so ein Dialekt gesprochen, was du nicht mehr zeitgemäß ist.
Und genau, und du schließt auch schon das Publikum damit aus. Da sind wir auch bei
dem Punkt. Genau, ja. Das ist dann von Bayern für Bayern oder mäßig vom Prinzip so. Aber ich finde, also klar, ich habe da wahrscheinlich auch ein sehr quasi so ein eingeengtes Bild vom amerikanischen Film irgendwie. Aber für mich ist das immer sehr viel mit Action und sehr laut und sehr viel. Und ich mag diese Filme überhaupt nicht gerne. Also ich kann dem überhaupt, also wirklich überhaupt irgendwie nicht so viel abverlangen. So, da schaue ich viel lieber, also ich schaue sehr gerne deutsche Filme. Ich verstehe die Kritik am deutschen Film nicht so ganz.
Was schaust du für deutsche Filme zum Beispiel gerne?
Also jetzt abgesehen vom Fernsehen, wo ich sehr natürlich so Bergdoktor-lastig und sowas bin, was jetzt nicht unbedingt für mich spricht, schaue ich an sich, also so ein Film, der mir immer wieder in Erinnerung bleibt, der sehr für mich fürs deutsche Kino spricht, ist zum Beispiel dieser Film Systemsprenger, der rausgekommen ist, der natürlich sehr bekannt geworden ist, den ich auch auf dem Filmfest gesehen hatte, bevor das irgendwie so ein Riesending geworden ist, der für mich zum Beispiel sehr doll dafür spricht oder natürlich auch Filme zur NS-Zeit oder so, die ich mir nicht gerne anschaue in dem Sinne, aber also doch gerne eigentlich anschaue, weil das eine Art von Film ist, die mir was beibringt. Und ich glaube, ich habe eher den Anspruch an den Film, dass er mir was beibringt. Also da ist letztes Jahr dieser Film, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, wo quasi nie was von der NS-Zeit gezeigt worden ist, sondern quasi immer...
Ja, das Zone of Interest, meinst du?
Genau, genau. Den hatte ich, das ist ja auch so ein sehr deutscher Film. Also so von, es soll einem was belehren und es soll einem zeigen, okay, wir dürfen nicht vergessen und sowas. Und ich finde... Das sind ja zwei natürlich sehr extreme Beispiele von Filmen, aber sowohl Systemsprenger als auch Zone of Interest sind irgendwie Filme, die mir gut gefallen haben. Also die mir, also zu sagen, Zone of Interest hätte mir gut gefallen, ist natürlich ein völlig falscher Ansatz. Aber irgendwie hat es mir was beigebracht. Also und bei Systemsprenger, ich habe den, glaube ich, vor 4 Jahren oder 3 Jahren vielleicht gesehen und der geht mir nicht aus meinem Kopf. Ich denke so viel an diesen Film und lerne davon richtig viel und das ist tatsächlich mein Anspruch an Film. Aber ich kann auch verstehen, wenn Menschen sagen, ich will, wenn ich von der Arbeit zurückkomme und mir einfach nur einen Film anschauen will zur Unterhaltung, will ich jetzt keinen schweren Tobak bekommen, wo ich mir denke, oh Gott, jetzt geht es mir noch schlechter als davor. Das bekomme ich ja schon jeden Tag in den Nachrichten mit oder so.
Ja, ich glaube, es ist generell, Geschmäcker sind das natürlich auch generell. Aber ja. Ich glaube, das ist ganz gut, weil ihr beide seid, nehme ich jetzt mal an, ziemlich verschieden von Filmgeschmack.
Absolut.
Genau, ja. Genau. Und es ist so, der Chris wird eher weniger angesprochen vom deutschen Film, du eher ein bisschen mehr. Das Problem ist halt, dass es wirklich so einseitig ist. Es sind eher die Filme für Carla und kein Film für Chris. Und deswegen, finde ich, muss man einfach diese Waage finden. Man muss sagen, okay, wir machen Unterhaltung und wir machen die schweren Themen. Und das passiert halt leider zu unausgewogen aktuell. Und das ist das Problem. Also es soll nicht sein, dass die Filme gar nicht mehr gibt und nur noch die anderen. Mhm. Aber es soll ein bisschen mehr die Waage geben, genau. Weil sonst verlierst du ein riesen Publikum.
Ich finde halt, also was mir jetzt an deutschen Filmen einfällt, den ich auch gut fand, war ein Film, der heißt Victoria, weil du vielleicht kennst
den. Den kenne ich gar nicht.
Nee. Ja, der ist schon ein bisschen älter. Ich glaube schon, unsere Zuhörer kennen den bestimmt. Und der ist ja auch ein bisschen wie in Echtzeit gefilmt. Geht um so eine junge Frau, die so in einer Nacht 3 Männer kennenlernt in der Disco und denen so folgen ihr Leben da so generell. Es steigert sich immer weiter, dieser Film. Er wird immer schlimmer und schlimmer und es ist wie in Echtzeit gefilmt. Als würde die Kamera eigentlich die ganze Zeit denen folgen ohne Schnitt. Es gibt natürlich schon ein paar Schnitte, aber wird halt kaschiert. Und dieser Film hat halt in dieser Eskalationsstufe sozusagen, die er da zeigt, hat er schon etwas, was ich mitnehmen konnte, wie menschliche Strukturen und Beziehungen funktionieren und so weiter und so fort. Und das hat mich dieser Film immer wieder beschäftigt. Aber er war trotzdem auch Unterhaltungskino. Er war spannend, er hat Spaß gemacht zu schauen, aber er war trotzdem irgendwie auch ganz schlimm. Und ich glaube, das gibt es selten, aber dass man so sagt, es muss nicht immer irgendwie Hitler sein, sondern es kann auch irgendwie irgendwas... man kann aus was Zwischenmenschlichen sozusagen was lernen, ja, was der Film einem zeigt. Und es kann trotzdem ein Unterhaltungsfilm sein.
Genau, das geht, auf jeden Fall. Was ich glaube, was für dich spannend ist, ist generell ZDF Neo. Ich weiß nicht, schaust du da manchmal rein?
Ja.
Ja, Carla, genau, meinst du jetzt?
Ja. Nee, ich meine dich vor allem, genau. Weil
ja, ich nicht so sehr. Ich bin ein bisschen hängen geblieben. Ich gucke eigentlich nur irgendwie Filme aus. Also je nachdem, wenn mich ein Filmemacher, deswegen sagte ich das eben gerade, ich habe gerade so eine Sidney Lumet-Phase, dann gucke ich mir alle Filme von ihm an. So, ja.
Also ich kann mir vorstellen, ZDF Neo produziert seit 2 Jahren wirklich sehr, sehr gute Miniserien gerade, was sich auch dem amerikanischen Kino eben nähert und trotzdem sozialkritisch bleibt. Das wäre vielleicht eigentlich was für dich mal zum Anschauen. Es gibt zum Beispiel die Serie Slow Burn. Carla, vielleicht kennst du die?
Ja, kenne ich, ja.
Ja, genau, die Emily, die Hauptdarstellerin, mit ihr habe ich auch mal gearbeitet. Das ist eine ganz, ganz spannende Serie gewesen. Eigentlich geht es um eine Art Apokalypse. Es kommt ein Virus, das war sogar vor Corona produziert, also es kam ein Virus und dann herrscht eine Apokalypse. Und das ist sehr, sehr gut erzählt. Es ist kritisch und gleichzeitig hat es Walking Dead Flair eigentlich. Und ich glaube, das ist so die Richtung, die man einfach mehr gehen muss.
Ja, da muss ich jetzt nochmal einwerfen, weil du es mir gerade hingeworfen hast. Das ist natürlich die Serie von Cyral Entertainment von Christian Alward, der auch schon mal hier zu Gast war.
Ja, toller Regisseur. Ja.
Und genau, der tatsächlich auch hier in unserer Gegend, Carla, auch mal gelebt hat, groß geworden ist. Deswegen hatte ich ihn auch angeschrieben. Und der hat aber auch gesagt, das hat er auch in meiner Sendung gesagt, dass er natürlich mit Cyral Entertainment, dass die natürlich nach Stoffen suchen. Also dass er gesagt hat, der hat ja auch diese Chiller-Tatorte da mit Til Schweiger gemacht.
Genau, genau.
Und der hat das ja extra so überzogen gemacht, auch so ein bisschen, dass die dann halt so wie in Amerika irgendwie die Knarre irgendwie da in den Gürtel stecken haben und so. Er hat gesagt, es ist trotzdem schwierig, also nach was für Stoffen die halt suchen, weil die sagen, das Ding ist, dass in Amerika zum Beispiel hast du tatsächlich siehst du da irgendwelche Leute mit der Knarre rumlaufen sozusagen. Und das ist bei uns in Deutschland kulturell alles nicht so verankert. Wenn du es dann im Film siehst, wirkt das auf dich befremdlich. Das ist so ein bisschen wie wenn ein amerikanisches Polizeiauto durch die Luft fliegt, sagen wir geil, aber bei einem Deutschen denkt man so, ist das Alarm für Cobra 11, was ist das? Also so, das ist immer so befremdlicher, diese Stoffe. Und weil er gesagt hat, es muss immer einen deutschen Unterboden haben, sozusagen, so ein bisschen, ja, dass es funktioniert. Also es muss kommerziell sein, aber es muss trotzdem irgendwas Deutsches haben. Den Ansatz finde ich schon ganz gut, weil man natürlich oft den Fehler vielleicht machen kann, dass man zu sehr über den Teich schaut und das dann versucht zu kopieren. Das funktioniert vielleicht bei uns aber nicht genauso gut, weißt du? Weil wir natürlich auch ein anderes Publikum haben.
Ich verstehe, was du meinst, genau, ja. Ja, genau, aber gerade der Christian, der steht ja eigentlich auch für dieses neue deutsche Kino. Der hat so viele gute Filme schon gemacht. Jetzt aktuell auch haben die Oderbruch produziert.
Ja, Oderbruch, ja.
Genau, auch mit dem Adolfo Kolmerer, auch ganz, ganz toller Regisseur. Und ich glaube, die beiden, die sind da echt auf dem besten Weg, dass die Sender mal ein bisschen mehr sich trauen. Das ist eben wertvoll. Das ist wertvoll, dass du solche Menschen eben hast, ja. Genau, ja. Und Cobra 11, wie du sagst. Ja, es ist natürlich so ein Für und Wider, es stimmt. In Deutschland sagt man vielleicht, ist das realistisch? Auf der anderen Seite, der Erdoğan Atalay, der Hauptdarsteller von Cobra 11, war auch bei uns mit dabei.
Ja.
Deswegen habe ich da auch ein paar Geschichten gehört und so. Und die Serie wird ja in über 40 Ländern verkauft.
Ja,
also stimmt. Alarm für Cobra 11 läuft in Italien, läuft in Spanien, läuft in Tschechien, läuft in Brasilien, läuft in Mexiko. Und ich finde, genau das muss man doch immer mehr schaffen. Warum soll man sich nur auf Deutschland begrenzen? Es ist doch viel, viel besser, wenn du eben hinausgehst in die Welt, so wie es ja die USA dauerhaft macht. Oder Südkorea aktuell auch und so. Und ich finde solche Formate richtig gut. Ich weiß, die kämpfen gerade mit Einschaltquoten. Klar, alle kämpfen aktuell mit Quoten, aber ist natürlich schade, weil es läuft so gut international und das hängt da eigentlich so ein bisschen die deutsche Flagge auch hoch.
Ja. Ich musste gerade bei ZDF Neo auch nochmal dran denken. Ich weiß nicht, ich schaue da eine Serie Doppelhaushälfte.
Gibt es eine neue Staffel jetzt, gerade, ja.
Genau, die schaue ich auch gerade. Und das ist auch so, das ist ja wirklich, das passt eigentlich nicht so zu meinem sonstigen Geschmack eigentlich, weil es ja wirklich pure Unterhaltung ist und einfach nur, die Folgen gehen ja auch nicht lange, manchmal nur 20 Minuten oder auch mal länger oder so, wo es einfach nur irgendwie darum geht, dass es einfach, einfach urkomisch ist irgendwie. Aber das finde ich irgendwie dann auch so gut gemacht, oder es ist so authentisch gemacht, dass es nicht aufgesetzt wirkt. Und ich glaube, vielleicht ist mein Problem mit dem Amerikanischen auch mit so Sitcom-mäßig, mit diesem Lachen eingespielt und Klatschen.
Ja,
das ist alles immer so sehr überspitzt und irgendwie sehr aufgesetzt. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was ZDF Neo mit Doppelhaushälfte, finde ich, sehr gut erreicht. Einfach so real, also so einfach authentisch lustig zu sein. Und man muss dann auch nicht immer lachen. Und da ist vielleicht auch mal ein Thema, was irgendwie ein bisschen ernster ist. Aber ich finde an sich, dass ZDF Neo da auf jeden Fall, wie du gesagt hast, auf jeden Fall gute Sachen macht, die echt interessant sein können, auch noch für die Zukunft mehr. Also.
Ja, also es bewegt sich echt viel. Auch die ARD versucht es gerade. Die haben ja jetzt Testo produziert, was ich aber davon gehört habe.
Ja. Okay.
Ja, das ist eigentlich so ein Heist-Krimi. Es gibt einen Banküberfall und du zeigst das Ganze aus der Sicht von denen eben, also wie bei Haus des Geldes schon fast quasi.
Ja.
Es ist schön, dass man sich das traut. Ich glaube, es kam jetzt nicht ganz so gut an, aber ich finde es wichtig, dass man eben jetzt immer mehr solche Stoffe auch macht. Weil damit erreichst du natürlich auch wieder eine ganz große Gruppe, die vielleicht zurückkommt zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und das wäre halt auch verdammt wichtig. Also wichtig auch für die Filmlandschaft.
Kannst du mal deinen neuen Kinofilm, den du jetzt produziert hast, im Zeichen des Drachen, ein bisschen pitchen, um was es da geht?
Ja, ich pitche ihn für die TV-Landschaft. Es geht um einen Ex-Ermittler, der durch einen Unfall taub wurde und jetzt mit seinen eigenen Dämonen kämpft, sein komplettes Leben verloren hat. Und seine frühere Kollegin hat jetzt einen Fall, bei dem es vielleicht die Möglichkeit gibt, auch noch etwas über seine Taubheit zu erfahren. Und er kommt noch einmal zurück. Und das Interessante daran ist natürlich, du kannst hier mit der Taubheit spielen. Ein Mensch, also es gibt ja so viele Ermittler und. Und wenn du eine taube Person hast, der fühlt ganz was anderes, der hat ganz andere Stärken entwickelt, der hat natürlich seine Schwächen und damit umzugehen, und wir sind nun mal auch ein Thriller, das heißt, er kämpft natürlich auch ums Überleben, er hat Gefahren, damit kannst du halt verdammt gut spielen, sowohl im Sounddesign, dass du die Zuschauer mitnimmst, wie fühlt sich das Ganze wirklich an, als auch eben seine Stärken. Er plötzlich kann ein Mensch Lippen lesen, weil er das über die Jahre jetzt erlernt hat und. Und dann hat er mehr Stärken als andere wiederum. Genau, und ich glaube, das ist ein ganz interessantes Thema. Du sprichst hier auch ein schweres Thema im Sinne von an, was passiert mit einem Mensch, wenn er einen Unfall hatte und jetzt nicht mehr arbeitsfähig ist? Was macht das mit dem Mensch selbst? Er verliert ja quasi sein ganzes Leben. Und er muss sich zurückkämpfen. Das motiviert Menschen, eine kleine Heldenreise quasi. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch ein bisschen Unterhaltungsfaktor, natürlich. Also wir schauen, dass wir es, also ich liebe zum Beispiel den Film der Da Vinci Code. Eine Presse hat uns mal so betitelt, als sie einen Drehtag uns begleitet hat. Finde ich ganz toll. Also wir versuchen auch diesen Flair so ein bisschen mit reinzukriegen.
Wir haben schon ein bisschen über die Cars gesprochen. Natasja Kinski, gell, habt ihr auch bekommen?
Ja, fantastisch. Wir haben sie nach Deutschland zurückgeholt quasi.
Ja, wie bist du an Natasja Kinski gekommen?
Durch einen sehr, sehr großen Zufall tatsächlich. Die Agentin vom Errol Sander, die hat durch eine andere Agentur erfahren, dass die Natasja gerade in Berlin ist. Das war zu Zeiten von der Berlinale. Also dieses Jahr Berlinale. Es war mega kurzfristig. Und ja, ich habe ein Treffen mit ihr arrangiert und sie hat zugesagt. Und da war sie dabei.
Toll, das ist
Das ist
toll.
wirklich toll. Also wir waren gerade zufällig auf der Berlinale. Also was heißt zufällig? Wir haben eigentlich geprobt dort auch. Also alle Schauspieler fahren immer zur Berlinale. Das ist eigentlich so ein Standard. Und da haben wir dann unsere Leseprobe abgehalten, weil einmal alle vor Ort sind, einmal vor Ort. Haben wir gesagt, okay, wir nutzen das Ganze. Und ja, dann kam quasi auch noch der Termin mit der Anastasia zustande. Und das ist natürlich fantastisch. Also die Frau, die hat so, so viele Filme gemacht, so viele große Filme. Sie war Oscar nominiert, Golden Globe Gewinnerin. Ich glaube, sie hat in Deutschland auch alles gewonnen, was man gewinnen kann. Das ist natürlich toll, wenn du so eine Person mit dabei hast.
Ja, super, das ist großartig. Und dann ist auch hier Amira Ali, die Ex-Frau von Oliver Pocher.
Genau, ich glaube, sie ist so eine der spannendsten Figuren, eindeutig
Aber für wie uns. kommt, also erstmal, die Frage ist ja erstmal an dich, wie kommt man auf die Idee, die Ex-Frau von Oliver Pocher zu casten? Also das meine ich gar nicht abwertend, aber
Ja,
wie?
nee, 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 ich weiß, ich kenne auch die Vorurteile. Also ich muss auch mal sagen, ich bin generell auch kein Fan davon, Influencer generell zu besetzen, also generell Influencer. Aber dann muss natürlich abwägen zwischen Menschen, die in diese Branche wollen und dafür kämpfen, die eigentlich nur Quereinsteiger sind und Menschen, die wirklich einfach nur ihre Handy-Werbung machen und was auch immer und glauben, sie sind Schauspieler. Das musst du einmal abgrenzen, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Sorte gibt es natürlich auch. Und die Amira, die kämpft tatsächlich schon einige Jahre damit, dass sie jetzt in die Branche mit reinkommt. Und sie hat auch ein paar Sachen gespielt. Sie war beim Traumschiff dabei, dann hat sie jetzt bei Marie fängt Feuer eine Rolle gehabt und macht auch immer wieder Schauspielcoachings. Also die will wirklich professionell rein, hat quasi schon ein paar Sachen gemacht. Und ja, das Ganze kam dann zustande. Die wohnt auch in Köln, so wie der Errol. Und Errol hat mit ihr ein Casting aufgenommen, er ist zu ihr, hat sie ein bisschen gecoacht und dann haben sie zusammen eine Szene aufgenommen, ob man sie sich vorstellen kann für diesen Charakter. Und sie hat richtig überzeugt. Also ich glaube, ganz viele Leute, also sie macht natürlich sehr viel Presse aus am Ende, wird man sehen. Und die Leute warten eigentlich darauf und sagen wahrscheinlich, ob das funktioniert mit ihr, aber sie wird die ganz, ganz große Überraschung sein. Also sie ist fantastisch. Die war
Und
richtig,
sie ist
richtig
ja,
gut.
Gott sei Dank auch mehr als nur die Ex-Frau von Oliver Pocher. Also sie ist ja Gott sei
Genau,
Dank eine eigenständige
ich
Person,
weiß,
um nochmal.
so viele Leute beschränken sie leider darauf, obwohl sie,
Ja, leider.
ja, das ist
Inklusive
echt
mir.
schade.
Ja, deswegen wollte ich nur mal
Ja,
ganz kurz sagen hier.
also ich verstehe es, wenn einer sagt, das ist die Ex-Frau von Oliver Pocher, damit man sie gut zuordnen kann. Ja,
Ja,
aber die macht jetzt schon so viel selbst. Also die ist ja Moderatorin schon seit vielen, vielen Jahren. Die macht so viele Model-Jobs. Also die ist ja überall bei den großen Marken gerade vertreten. Ich glaube, ich sage jetzt keine, nicht, dass ich irgendwas release, was noch nicht raus ist und so. Aber die arbeitet mit so großen Marken zusammen. Ist ja auch im Fernsehen überall zu sehen. Jetzt hat sie das Promi-Backen gewonnen. Vorher war sie bei Let's Dance, hat sie, glaube ich, auch gewonnen oder ist Zweite geworden. Also die macht ja schon alles mit, ohne Oliver Pocher quasi und
Eben.
gewinnt die Dinge ja auch alleine. Also sie ist eine Frau, die sich extrem, also wenn die etwas will, die kämpft extrem darum. Deswegen ist sie auch so gut bei diesen Sachen. Also die kämpft extrem dafür und auch jetzt bei unserem Film, die hat so viele Coachings genommen. Dann hat sie nochmal einen Regisseur gehabt, der sie nur auf diese eine Rolle gecoacht hat. Also die hat sich, ich glaube, sie hat sich so viel vorbereitet auf den ganzen Film wie kein anderer. Also, okay, ich vielleicht, weil ich muss den ganzen Film drehen, klar.
Klar.
Aber die investiert extremst viel Zeit da rein, dass sie jetzt richtig professionell in diese Branche kommt. Und ich finde, diese Leute haben es verdient. Und ich glaube auch, dass es eine ziemliche Überraschung wird und dass sie wahrscheinlich einige neue Jobs kriegen können.
Ja, die Carla ist mein gutes Gewissen. Die lässt mich wieder gut
Ja.
dastehen.
Aber ja klar,
Danke,
also du
danke,
ganz klar,
Carla.
ich verstehe die Kritik ganz eindeutig. Es
Nee,
gibt viele Influencer.
Es ist keine
Nee,
Kritik.
Doch, 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 doch. Es gibt dieses Feld Influencer, die besetzt werden tatsächlich wegen Reichweite. Und ich finde das sehr traurig, weil es gibt so viele talentierte Schauspieler und Schauspielerinnen, die du weißt es ja auch, wenn du vom Film kommst, ja, die so viel machen, die alles probieren und dann wird dir jemand vorgesetzt, nur weil er mehr Follower hat. Das passiert aktuell leider auch.
Ja,
das machen tatsächlich auch Sender.
Und ja, das
ist sehr schade. Genau. Aber du musst differenzieren. Genau, du musst differenzieren zwischen denen, die wirklich sagen, ach, ich spiele nur meine Gastrolle, weil ich bin Influencer, oder Leute, die sagen, ich will ins Schauspielgeschäft und ich mache ja auch was dafür. Da muss man aufpassen, aber ja, also ich
kenne
die Kritik und kann die auch gut nachvollziehen.
Auf der anderen Seite ist natürlich für so ein Independent-Projekt, sage ich mal, braucht ihr ja eigentlich auch so diese Aufmerksamkeit, oder? Also
ich hätte sie nicht besetzt, wenn sie nicht abgeliefert hätte, weil damit schadest du deinen Film. Da schadest du wirklich. Das stimmt, natürlich, das ist ein guter Werbefaktor. Gerade ist ein guter Werbefaktor, weil sie eine Generation anspricht, die Errol Sander nicht ganz so anspricht. Und klar, ich meine, du deckst damit alle ab. Errol spricht ja eher Ü50 an, klar, oder Ü40. Und die Amira, die kommt halt auch an 20- und 30-Jährige. Ganz klar, ist das einfach eine größere Zielgruppe dadurch. Aber wenn du so besetzt, das machen auch manche Filme, dann geht es auf Dauer aber nicht gut. Weil du einfach schauspielerisch, also wenn du sagst, du besetzt hier einfach 5 Influencer, die nicht gut spielen, einfach nur um Reichweite zu generieren, dann wirst du auf Dauer keinen Erfolg haben. Solche Beispiele gibt es auch.
Aber was denkst du generell, das überlege ich mir nämlich auch immer so, wie wichtig ist, also es ist natürlich schon wichtig, auch für traditionelle Medien, dass man möglicherweise Namen erstmal dabei hat, wie zum Beispiel Errol Sander oder so. Mhm. Aber was denkst du denn, wie wichtig hat sich das nicht ein bisschen verändert, vielleicht auch in der Filmlandschaft, weil es auch so ein, also möglicherweise auch in der deutschen Filmlandschaft, aber es auch gibt so ein Überangebot. Dann hatten wir vorhin von Filmförderungen, wo vielleicht die auch jetzt nicht danach entscheiden, wer jetzt alles mitspielt. Also dass man auch sagt, zum Beispiel, also muss ich leider zugeben, ohne die Carla bloßzustellen, aber Nastassja Kinski war ihr gar kein Begriff, weißt du? Also so, dass natürlich auch eine neue Generation dann sagt, kennt Errol Sander, kenne ich nicht. Also ja, so, total, weißt du? Total, und die total, muss man ja aber auch mit einbeziehen, diese Leute. Genau. Und da ist die Frage, was überzeugt die, ja?
Das stimmt. Genau, also deswegen, glaube ich, sind wir jetzt generell gut aufgestellt, weil wir eine haben, das junge Publikum anzieht und die andere zieht das ältere Publikum an. Aber generell wegen den Namen. Also ich sage jetzt nicht den Namen der Produktionsfirma, aber es ist ja so, du hast ja als Filmemacher auch das Ziel, also ich habe das Ziel, große Filme zu machen, die unterhalten. Wenn du diese Filme machen willst, gibt es 2, 3 Partner in Deutschland, die du brauchst. Und diese Partner, einer davon hat mir erzählt, wenn du immer mit großen Namen arbeitest, dann trauen wir dir auch zu, dass du mit uns arbeiten kannst, denn wir drehen nur mit großen Namen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig.
Ja gut, okay. Also genau. Für letzten. Ja gut, aber wenn man es auf den Zuschauer münzt, also wenn man.
Wenn du es auf den Zuschauer münzt, dann ist es auch verdammt entscheidend. Also ich kann dir sagen, als wir gedreht haben, es gab keinen Ort, an dem nicht mehrere Leute zum Errol gelaufen sind und Fotos von ihm wollten.
Ja gut, okay.
Also man sieht den Unterschied, ja. Ich habe auch einen Film gedreht ohne Stars und den drehst du, die Leute schauen zu, finden das Ganze gut, kommen vielleicht eher zu mir und unterhalten sich kurz und hier. Jeder erkennt den Errol, jeder läuft zu ihm. Also man sieht das Ganze. Man sieht es auch von den Unternehmen, von der Presse. Du siehst es, er ist einfach ein TV-Star und das merkst du.
Wann plant ihr denn, diesen Film rauszubringen und wie wollt ihr den rausbringen? Also ich glaube, den letzten, das hast du, glaube ich, auch in Interviews gesagt, der ist dann so in verschiedenen Kinos gelaufen, aber das ist auch nicht so easy peasy, oder?
Genau, ist in verschiedenen Kinos gelaufen und dann auf Amazon Prime am Ende, genau. Das war eigentlich so das große Ziel, dass wir es im Streaming geschafft haben, genau. Das Ziel ist jetzt, dass wir die Hofer Filmtage anpeilen. Die Hofer Filmtage finden Ende Oktober statt. Ist ein sportliches Ziel. Es reicht zur Einreichung, dass er noch nicht ganz final fertig ist und dann schauen wir eben weiter. Wenn der Film angenommen wird, wäre es ganz toll. Und dann peilen wir auch die offizielle Premiere relativ bald an. Also dann wird es, wenn Ende Oktober die Hofer Filmtage sind, wird es ziemlich bald rauskommen. Wahrscheinlich die erste, zweite Novemberwoche. Sollte es nicht klappen, schauen wir. Dann sind wir relativ frei, endlich von den Terminen. Genau, das ist quasi das erste Ziel und wir verhandeln aktuell mit Verleiher. Also der klassische Weg ist natürlich, dass du einen Filmverleiher hast für die Kinos. Das geht einfach viel, viel schneller, als wenn du das selber machst. Es gibt Leute, die machen es selber, ich habe es auch schon mal selber gemacht, aber das ist natürlich schon sehr, sehr mühsam. Und gerade bei großen Ketten ist es immer schwieriger, dass du dann gute Slots kriegst am Ende. Jetzt mit den Darstellern sieht es wieder anders aus, jetzt sind wir wieder an diesem Punkt. Wenn du diese großen Namen hast, dann öffnet sich auch ein Cinemax sofort. Wenn du No-Names hast, dann wollen die deinen Film nicht. Also hier sind wir wieder beim Bonus, große Schauspieler.
Ja, natürlich. Also ich denke auch, dass es, ja, wie du sagtest, so eine gewisse Generation, also das vermischt sich so. Du hast da auf der einen Seite schon so dieses, und das ist bei uns, vielleicht ist es auch generell vielleicht im Westen so, also ich weiß es nicht, aber dass man halt so eine Mischung hat aus, man kennt diese Leute irgendwie, die ziehen auch irgendwie, aber trotzdem hast du eine junge Generation, die kennen die halt nicht und dann deswegen, das meinte ich, die muss man vielleicht, so wie die Carla sagte, Systemsprenger, ob jetzt Errol Sander bei Systemsprenger mitgespielt hätte oder nicht, wäre der Carla Schnurz gewesen, würde ich mal unterstellen, weil es da um den Inhalt tatsächlich geht oder dann diese Hauptdarstellerin, die da eben da mitspielt und ich sehe das ja auch hier mit meiner Show, die ich hier mache und gemacht habe. Da sind Leute dabei, wenn die früher im Fernsehen aufgetreten sind, dann war es ein Riesen-Highlight, ja. Sagen wir mal Stichwort Ute Lemper oder so. Ja, für Ute Lemper habe ich auf YouTube vielleicht 150 Klicks, weil es keinen Menschen mehr interessiert. Entschuldigung, Ute, ja. Also so, das ist einfach, weil sich alles so verändert, ja. So
das stark. Stimmt, du hast da recht. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den ganz, ganz Großen und denen, die mal beim TV waren. Also Errol hat Also nur mal als Beispiel einfach. Errol hat über 100 Filme gespielt. Davon war fast jede Rolle die Hauptrolle, also der Protagonist. Der hat eine unglaubliche Fangemeinde. Also es gab keinen, er hat keinen Film im Fernsehen, der unter 6 Millionen Einschaltquote hatte. Er hatte eine eigene Reihe mit der Mordkommission Istanbul. Das sind 23 Filme gewesen. Das ist eine eigene Reihe. Das prägt enorm. Und ja, und was aber auch mich genau, also was überrascht, weil du jetzt wegen Aufrufe kommst, da gibt es Filme, ältere Filme von 2005, die gibt es jetzt tatsächlich online von Errol, die Rosenkönigin zum Beispiel, und dann hat dieser Film 3 Millionen oder 4 Millionen Aufrufe. Mhm. Also auch auf YouTube ist seine Zielgruppe unterwegs. Mhm. Und cool. Genau, und ich glaube, du musst unterscheiden zwischen eben denen, die mal 2, 3 Filme gemacht haben oder ein paar Auftritte hatten oder einen, der wirklich so fest in dieser Branche ist. Also das ist, glaube ich, das Erste. Und da denken auch Sender am Ende anders. Hm. Also Errol hat auch gemeint, wir sollten versuchen, dass wir eine Fortsetzung mit diesem Film hier machen können.
Oh ja, cool.
Und genau, und wenn wir den Sendern das Ganze zeigen, dann können die natürlich entscheiden, wollen wir Errol wieder ins TV bringen, was sie ja immer suchen, wo sie schauen, wo gibt es Möglichkeiten. Denn ein Redakteur lehnt ungern ab, wenn er weiß, hey, der Mann hat immer 6 Millionen an Quote gehabt. Und gerade jetzt, wo man nach Quote sucht. Von daher ist das schon,
sehr entscheidend. Ja, das ist genau. Super. Ein Sequel ist auch großartig. Wenn man ein Sequel machen kann, glaube ich, ist geil. Mit der gleichen Cast und so, super.
Mit dem gleichen Cast ist schon
noch cool. Größer, so, noch toll. Mehr genau. Explosionen.
Genau, noch mehr Explosionen, noch mehr Verfolgungsjagd, genau.
Ja, oder halt, also wo du die Carla mitkriegen würdest, weil die ist ein großer Bergdoktor-Fan, wenn du den nächsten Thriller mit Hans Siegel produzierst natürlich, ja, dann wäre die Carla mit an Bord, ja.
Ich glaube, ich schaue es mir sowieso an. Also du hast mich gecatcht mit der Werbung für den Film. Also ich werde es mir anschauen, unabhängig von der Besetzung. Selbst wenn es alles No-Names sind. Für mich sind es No-Names, deswegen ich schaue es mir an.
Das ist eigentlich krass. Aber ganz ehrlich, das ist die U30-Generation tatsächlich. Die kennt die großen Namen nicht. Überhaupt nicht, tatsächlich.
Ja, wir haben halt andere große Namen, ne?
Genau. Eher so, andere große Namen, genau. Aber es gibt auch, glaube ich, gar nicht mehr so dieses Star-Feeling, was es vor ein paar Jahren noch gab. Also in den 90ern, 2000ern, 2010er ja auch und so, da gab es ja diese ganz großen Stars. Ich glaube, das gibt es heutzutage gar nicht mehr so.
International meinst du oder deutsch?
Beides, international und national.
Ja, ich sage ja immer in meiner Sendung auch, dass ich glaube das nicht so stark, weil meine Tochter zum Beispiel, die geht auch, oder auch mit ihren Freundinnen und so, die ist jetzt 16 und die gehen auch in Michael B. Jordan Filme. Dann war die in Creed 3 und haben sich tierisch gelangweilt, weil es ein Boxerfilm ist. Wussten die, glaube ich, gar nicht, aber die haben so gedacht, geil, Michael B. Jordan spielt wieder mit oder Timothy Chalamet ist auch so oder Florence Pugh oder so. Also es gibt solche Stars sozusagen. Auch bei Dune war das so. Da haben die alle mitgespielt. Die ganzen jungen Dinger haben alle da mitgespielt und die sind alle reingerannt. Haben den Film nicht verstanden, haben gesagt, ich weiß nicht, was Dune, um was es ging. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so genau, aber es war toll. Und ich glaube schon, dass wir das nicht so mitkriegen, habe ich immer das Gefühl, weil wir halt schon älter sind, kriegen wir das nicht so mit, wer die Stars sind. Ja.
Ich weiß nicht. Ich kriege es sehr gut mit, weil ich bin ja total in der Branche verankert und es zieht weniger. Die ganz, ganz, also die jungen großen Namen ziehen weniger. Junge Leute schauen die Filme an, weil, ich weiß nicht, weil ihnen der Trailer gefällt, weil, weil genau, schon.
Wegen dem Inhalt. Also ich schaue Filme nur wegen dem Inhalt. Also die Besetzung interessiert mich, also die Besetzung interessiert mich wirklich meistens überhaupt nicht. Also die einzigen Stars, die ich habe, sind PolitikerInnen, aber ansonsten, da habe ich keinen Stars. Also, also auch Sänger oder so, wenn ich das Lied gut finde, klar, dann denkt man sich so, okay, jetzt hat mir die Stimme einmal gefallen, wird die mir nochmal gefallen. Oder man kennt dann schon so einen Schauspieler, wo man sagt, okay, der verkörpert irgendwie was Gutes. Also, aber wenn ich jetzt an Schauspieler denke, den ich gut finde, dann ist es ein Heino Ferch, der jetzt auch nicht meine Generation ist.
Heino Ferch ist aber sehr, sehr gut, ja.
Ja, der ist sehr gut. Ich schaue mir den gerne an. Wenn ich sehe, er spielt in einem Film mit, dann denke ich mir so, ach ja, den könnte ich mir eigentlich anschauen. Aber das ist jetzt niemand, wo nicht auch vielleicht irgendeine Ü50-Person sagen würde, ach ja, den würde ich mir gerne anschauen. Also da bin ich, wenn, dann bin ich das Problem, wegen meinem Altersanspruch. Okay. Oder es ist einfach generell, man kennt dann mal so einen Namen und denkt sich, oh, der hat mir das letzte Mal gut gefallen. Aber sonst gehe ich auch nur nach Inhalt eigentlich. Aber das hat sich, wenn er verändert.
Natürlich, du hast ja auch diese Streaming, diese Kategorien, so Filme unter 90 Minuten oder sowas. Gehst du auf sowas eigentlich, Carla?
Nö, wenn ich, also ich gehe einfach, wenn ich einen Krimi schauen will, will ich einen Krimi schauen. Wenn ich ein Drama schauen will, will ich ein Drama schauen.
Okay. Ja, aber ich glaube auch, genau, ich glaube auch Streaming hat uns dazu gebracht, oder? Weil ich meine, du sagst, du willst halt den Krimi schauen, dann sagst du nicht, wie damals hast du gesagt, okay, du willst den Krimi schauen, weil hier spielt Errol Sander mit, sondern heute schaust du einfach, okay, in der Liste von 30 Krimis, okay, welcher spricht dich jetzt als erstes an?
Das kann gut sein, hast du recht, ja. Das wird
das ist alles so schwierig geworden. Früher hat man irgendwie gedacht, man bringt den Film auf ein Festival und dann kauft ihn ein Verleih und dann oder ein Studio und dann bringen die den in die Kinos und dann sind die 4 Monate, 5 Monate im Kino. Und heute ist man eine Woche in den Amazon-Charts und dann war es das.
Ja, du gerade Kino, das ist so schade, weißt du. Schade, das, von Tom Twiker, Das Licht, hast du den Film gesehen?
Nee, habe ich nicht
gesehen. Der war ein Berlinale Eröffnungsfilm, für 16 Millionen gedreht, großes Budget. Und am Ende hatte der Film 50.000 Kinobesucher.
Hart, das ist hart. Sowas ist hart.
Das ist sehr hart. Ja. Mhm. Und das passiert öfter. Und es gibt Hagen, habt ihr Hagen gesehen?
Ja, das ist dieser Fantasy.
Aus
der kam aber in die der kam aber in die Kinos,
Der kam in die Kinos, genau. Und hatte am Ende 150.000 Kinobesucher. Mm. Bei einem sehr, sehr hohen Budget.
Sehr hohen Budget. Nibelungensage ist das.
Genau, genau. Ich kenne das Budget nicht genau, aber zwischen 30 bis 50 Millionen.
Aber vielleicht muss sich da halt, wie wir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit gesagt haben, einfach auch die Filmbranche ändern und halt an ein neues Publikum sich gewöhnen, total, weil es bringt nichts, dann irgendwie zu sagen, ach ja, das war früher aber ganz anders. Früher hat noch der und der Name gezogen und jetzt ist es nicht mehr.
Total.
Sondern, also ich finde es eigentlich ist es eher eine gute Qualität, dass man sagt, ich schaue nicht wegen dem Namen, sondern ich schaue wegen dem Inhalt. Mm. Eigentlich sollte das ein guter Ansporn für die Filmbranche sein, zu sagen, okay, wir müssen interessantere oder ansprechendere Inhalte besser verpacken und vielleicht nicht in dem Trailer schon alles verraten. Das sind vielleicht schon mal so Ansätze, die ich jetzt als absoluter, keine Ahnung, unwissender Mensch so gerade im Kopf hatte, dass ich einfach gedacht habe, okay, ich glaube, man kann, also in meinem Umfeld gehen viele Leute gerne ins Kino. Also ist es nicht so, dass die Jungen keine Lust aufs Kino haben. Und ich glaube, es werden ja immer wieder Anreize geschafft mit dem Kulturpass für unter 18-Jährige, dass sie kostenlos ins Kino kommen. Oder in den Sommerferien gibt es das Kino für einen halben Preis für Schüler und so. Ja. Es werden ja Anreize geschafft. Und ich glaube, wenn man jetzt vielleicht die Filmbranche noch so ändert, dass nicht mehr auf Namen, sondern auf Inhalte gesetzt wird, und vielleicht ein bisschen weniger NS-Zeit und ein bisschen mehr Unterhaltung, damit es alle anspricht. Ich glaube, dann
das kann das Optimalszenario
funktionieren. Also so in meiner naiven Sicht funktioniert das so.
Ja, aber genauso ist es auch. Was ich aber von Kinobetreibern oft höre, ist, dass anscheinend nur noch Familienfilme funktionieren und Horrorfilme. Alles andere schauen die Leute nicht mehr in Kinos.
Okay. Ja, aber deswegen ist ja auch so, mein letzten Endes auch große, sehr große Hollywood-Filme, die ins Kino kommen, floppen ja auch am Stück. Total, also total. Das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, es ist überall so, also weltweit so, weil das nicht mehr so stark momentan funktioniert. Ich glaube, letzten Endes, persönlich glaube ich, dass die Leute auch übersättigt sind. Die haben auch dieses ganze Marvel-Star-Wars-Zeug in den letzten 20 Jahren, das hat die Leute haben auch keinen Bock mehr.
Würde ich nicht sagen. Star Wars 3 kam jetzt noch nochmal in die Kinos und war gerade mega erfolgreich.
Ja, der alte also, aber.
Genau,
der alte, das ist jetzt schon der alte. Das ist ja nicht der ganz alte, aber das ist schon der alte.
Schon 20 Jahre alt.
Den man aber ganz anders wahrnimmt. Das ist ja eher das Phänomen, dass man den ganz anders wahrnimmt, weil man auch von diesen neueren Sachen so irgendwie denkt, das ist irgendwie alles die gleiche Grütze, glaube ich. Und dann so die Leute, auch Superheldenkino, die Leute haben nicht mehr so riesen Bock und die beziehen sich dann wieder auf Sachen, die es früher gab. Und hier Revenge of the Sith, den du ansprichst, der ist dann noch so, so ein schöner Oldschool-Film, ja, so, denke ich.
Total. Früher hat man sich zwar darüber beklagt, heute schaut man ihn gerne an.
Genau, früher war es allerletzte Greenscreen-Grütze und jetzt ist es halt ein Oldschool, aber so ist es vielleicht auch der Zeitgeist.
Ja,
jetzt,
ich denke auch. Ja.
Jetzt bist du, arbeitest du parallel schon an einem neuen Projekt? Ich hatte irgendwie gesehen, dass es, ich weiß nicht, ob es auf der Website war oder irgendwo, dass es auf jeden Fall schon wieder Gedanken gibt für was du danach machst, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir haben vor einer längeren Zeit schon, also vor dem Film, haben wir noch einen Pitch-Trailer gedreht für einen anderen Stoff, bei dem die Emily Kusche eben dabei ist, die bei Slowburn zum Beispiel war oder aktuell jetzt bei Oderbruch bei der neuen Staffel die Hauptrolle übernimmt. Schauen wir mal, ob das gerade ein guter Zeitgeist ist, wenn sie gerade bei einer der erfolgreichsten Mediathek-Serien dabei ist. Da werden wir schauen, ob wir diesen Stoff mit vorankriegen. Und ich schreibe an einem neuen Drehbuch für nochmal einen anderen Stoff. Da haben wir mal den Preis gewonnen dafür und mal schauen. Aber da muss natürlich größeres Budget sein. Das ist natürlich das andere.
Naja, natürlich.
Klar.
Ja, also lieber Enrico, ich kann dir nur wirklich das Allerbeste wünschen, was ich hier finden kann, weil ich finde das ganz toll, was du machst und ich finde, mach weiter so, lass dich nicht unterkriegen und verwirkliche deine Visionen auch weiterhin, weil wir brauchen mehr Leute wie dich in Deutschland, die ihr eigenes Ding da durchziehen in der Filmbranche. Also du hast meinen größten Respekt für das, was du machst.
Ja? Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ja, du kennst es ja so ein bisschen, wenn du Kurzfilme gedreht hast. Ja, ist natürlich ein schwerer Weg, aber wir lieben natürlich alles, was wir machen und deswegen können wir es auch durchziehen, ja.
Genau. Ja, also wir verlinken alles, deine Webseite und so weiter und so fort und freuen uns auf den Film im Zeichen des Drachen, wenn er kommt. Den schauen wir natürlich alle fleißig.
Natürlich, ja. Gleich im Kino bitte.
Im Kino.
Dann lernen wir uns persönlich kennen.
Genau.
Vielleicht touren wir mit. Genau.
Ah, ja, genau.
Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, in welcher Stadt würdet ihr schauen?
Wir schauen hier in Darmstadt.
Darmstadt oder Frankfurt. Wir würden auch nach Frankfurt fahren.
Frankfurt kann ich mir vorstellen. Genau, Frankfurt. Also die größeren Städte wahrscheinlich eher. Genau.
Ja, nach Frankfurt. Genau, wir fahren dann nach Frankfurt. Ja. So machen wir das. Also, bleib noch dran, aber ganz offiziell, alles Gute, lieber Enrico.
Ja. Von mir
Mach's
auch.
Gut.
Super, vielen lieben Dank euch.
Ja, ciao, ciao.
Ciao, ciao.